Was geht ab? Ich bin Curly. Willkommen bei Foodie und Brudi. Heute zu Gast Chris Reiner aus dem Luxushotel Schloss Elmau, dem Mutterhotel vom wunderschönen Hotel Orania, in dem wir immer chillen und für euch diese Folgen aufnehmen. Das Restaurant, in dem Chris Reiner arbeitet, hat 2 Michelin-Sterne und wir freuen uns sehr auf seine Stories über den G7-Gipfel. Der findet da nämlich auch statt und ich wollte schon immer mal wissen, was Obama zum Frühstück snackt. Und wir freuen uns natürlich auf ein nices Gastgeschenk. Ihr könnt uns auch verschenken und zwar ein Abo auf Instagram und auf Spotify. Abonniert Foodie und Brudi und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was Snacks und Sterneküche angeht. Apropos Snacks, ihr könnt auch gerne Terroir und Adiletten abonnieren, den besten Weinpodcast Deutschlands, denn nächste Woche sitze ich hier wieder mit Willi und wir trinken das ein oder andere Gläschen und plaudern ein bisschen über Wein und die Welt. Doch jetzt freue ich mich erstmal auf Chris Reiner aus dem Schloss Elmau. Herzlich willkommen.
Curly, was geht?
Ich liebe Hotels.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen beim Hotel-Podcast. Nee, aber ich bin heute tatsächlich um 7 aufgestanden. Man glaubt es kaum. Ich habe auch mehreren Leuten Bilder geschickt, dass die gesehen haben, dass ich so früh wach bin, weil es so selten ist und ich so Props wollte dafür. Und tatsächlich bin ich heute im Hotel, meistens buche ich so Frühstück zum Hotel dazu und gehe da nie hin. Und ich reg mich danach immer krass drüber auf. Und heute bin ich dann extra sogar zum Frühstück und habe mir so ein Brötchen für den Zug gemacht. So richtig Allmann 9000-Style.
Eingepackt.
Ja, das war krass.
Hast du kein Ex-Benedict bestellt?
Nee, ich hatte keine Zeit. So früh bin ich dann auch nicht aufgestanden. Okay. Dafür ist es noch gereicht. Am Tag davor gab es halt diese Klassik-Bacon-Speck, eiermäßig. Aber ja, ich finde schon, in Hotels gibt es natürlich manchmal auch dann nicht so geiles Essen, aber manchmal... Ich habe zum Beispiel die beste Zwiebelsuppe meines Lebens im Hotel gegessen, im Waldorf Astoria. Das war krank geil. Meine Freundin dachte so, bäh, Zwiebelsuppe. Dann kam die so an und sie so, boah, geil, Zwiebelsuppe. Das war krass. Da habe ich an Weihnachten, am Tag vor Weihnachten, habe ich eine Suite im Waldorf Astoria gebucht, weil ich dieses Kevin allein in New York Feeling haben wollte. Das war richtig geil. Und dann bin ich runter und habe mir so, am Mittag haben wir uns so Fastfood geholt und haben halt nur so Pizza und so Burger gegessen und abends haben wir dann der Roomservice bestellt und das war schon echt geil. Und ich finde, es hat irgendwie so einen geilen, irgendwie feiere ich diesen Modus, wenn er da diesen Wagen reinschiebt mit diesen Silberdingern und so und dann so, ja geil, oh, das ist schon geil. Irgendwie, Airbnb ist auch geil. Ich habe gehört, du bist eher der Airbnb-Typ.
Psst.
Ja, wer weiß, vielleicht betreibt Schloss Elmau auch Airbnbs, I don't know. Maybe, oder ein paar Chalets.
Nee, ich weiß nicht, ich brauche halt immer so meinen Safe Space und wenn ich weiß, dass halt jederzeit irgendwie jemand reinkommen könnte oder auch die Leute dann das Bett machen, das ist mir irgendwie zu intim.
Ja, da kann auch niemand reinkommen.
Ich möchte es gerne, nee, ich brauche so meinen Space und ich brauche auch meine Küche, wo ich mir mein Essen kochen kann.
In der Suite gab es eine Küche.
Ach ja. Nee, konntest du dann so einen Warenkorb bestellen? Ich hätte gerne.
Das ist leider nicht.
Kilo Mehl.
Nee, ich finde Airbnb ist auch geil. Ich meine, es ist ein bisschen was anderes so. Ich finde bei einem Airbnb finde ich halt nicer, wenn man so mit so einer Gruppe ist oder so irgendwie und man irgendwie so ein bisschen mehr Leute ist oder wenn man auch nicht so viel da drin chillt oder so nicht diesen Service-Gedanken halt hat. Wenn man in ein geiles Hotel geht, dann fühle ich mich da immer so direkt so getätschelt und verhätschelt. Das finde ich irgendwie geil.
Ja, vielleicht kommt dieser Status in meinem Leben ja noch, wo ich das brauche und geil finde. Aber Fevo direkt gibt es ja auch noch, ne?
Das ist geil, da war ich tatsächlich auch schon mal.
Eine Alternative zu Airbnb zu nennen.
Da habe ich tatsächlich auch mal für ein Camp, wo wir für mein Album geschrieben haben, habe ich da auch mal ein Haus gebucht. Das war geil. Aber da war es danach, da kam der Roomservice leider nicht. Da hätte der Roomservice ein paar Mal vorbeischauen müssen, glaube ich. Aber
ja, ich meine, mit Hund ist es ja auch immer noch mal was. Ne? Klar gibt es Hotels, wo auch Hunde willkommen sind, wie zum Beispiel hier im Hotel Orania. Aber mein Hund, der ist ja nicht der größte Menschenfreund. Von daher ist es immer ganz praktisch, wenn ich dann einfach...
Das stimmt.
wenn wir unter uns bleiben.
Mit Hund ist das tatsächlich nochmal eine Challenge mehr. Und ich war, also es gibt ein Hotel, da war ich noch nie, und zwar im Schloss Elmau. Deshalb haben wir heute auch den Menschen hierher eingeladen.
Herzlich willkommen, Chris Rainer.
Herzlich willkommen heute hier bei Fudi und Brudi, Christopher Rainer aus dem Schloss Elmau. Heute hier zu Gast im Schwesterhotel, Bruderhotel. Gendern wir mal im Schwesterchen-Brüderchen-Hotel. Orania, wir freuen uns sehr, dass du hergekommen bist und die Reise auf dich genommen hast ins verschneite Berlin. Und ich habe schon gemerkt, hier haben sich zwei Hesse getroffen.
Ja, so halb Hesse, ne? Also Mainz ist ja so ein bisschen Exil-Hessen, ne? Es grenzt ja an, ist ja die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, aber für mich ist es noch halb Hessen.
Großzügig ausgelegt.
Ja, viele verwechseln das immer Reu-Hesse und Hessen, aber ja. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen.
Das stimmt, und besonders beim Fußball.
Das stimmt, da ja, ich habe schon gehört, ich sage jetzt nichts Falsches, oh mein Gott, Eintracht Frankfurt-Fan.
Ja, ist richtig. Richtig. Das auch schon immer halt, ne? Also, wie gesagt, gebürtiger Frankfurter. Und von daher liegt es da nahe halt. Ne? Ich bin mir recht sicher, wenn ich jetzt in Dresden groß geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Dynamo Dresden-Fan halt. Ne?
Sicher.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, das ist ein witziger Zufall, weil ich bin tatsächlich heute Morgen um 7 aus Offenbach losgefahren hierher, weil ich war in Offenbach im Studio 2 Tage. Das heißt, ich war in deiner Heimat kurz.
Ja, wobei Offenbach, darf man so sagen, ich weiß, in Hessen so ein bisschen eine Sonderstellung hat. Ne?
Also, warum?
Warum? Es ist eigentlich irgendwie schon immer so. Ne? Also ich habe das von klein auf, heißt immer, wenn irgendwas war, sagt, bist du wie ein Offenbacher, wenn irgendwas war halt. Ne? Also wie ein Offenbacher. Und irgendwie hat das irgendwie, ja, so ein halbes Dogma. Ne?
Ja, das habe ich schon gemerkt, wo ich dort war. Ich immer so, ja, ich bin in Frankfurt. Also, nein, du bist nicht in Frankfurt, du bist in Offenbach. Dann so, okay. Dann habe ich so ein Foto von meinem Hotelzimmer gepostet und alles. So, ja, das ist der schönste Platz in Offenbach, den ich je gesehen habe.
Der Blick nach Frankfurt.
Ja, genau, ja, safe. Ich hatte einen richtig geilen Blick auf die Skyline, das war echt richtig nice. Aber ja, ich habe schon gemerkt, die Stadt muss leiden auf jeden Fall ein bisschen.
Voll. Sag mal, wir hoffen, dass du heute ein paar coole Stories auspackst, denn du bist ja auch sehr dicke mit unserem Podcast Location-Host Philipp. Und wir sind da natürlich sehr erpicht darauf, so ein paar Anekdoten zu erfahren.
Ja, da gibt es schon einige. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich da erzählen darf. Also Philipp kenne ich jetzt schon.
Wir können immer noch schneiden, falls es so...
Ah, okay. Ja, dann ist also dann feuerfrei.
Max ist bestätigt.
Feel free, genau. Ja, Philipp kenne ich schon lange, also aus der Zeit in Lehrbach, also im Schloss Hotel Lehrbach, Restaurant Dieter Müller. Wir haben zwar nicht wirklich zusammengearbeitet, es hat sich gerade so überschnitten. Ich bin weg und der Philipp hat angefangen. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, den ich quasi auch dahin vermittelt habe, da hat sich mit Philipp super verstanden und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man sich regelmäßig getroffen hat. Und seitdem sind wir da eigentlich wirklich doch eng befreundet. Ne? Auch habe ihn wirklich überall besucht, wo er war, ob es jetzt in Shanghai war oder in London oder in Wien und nice. immer nachgeflogen. Okay. Ja, wie so ein Gruppi, ne? Aber hat sich aber auch wirklich so auf Gegenseitigkeit, gut, einfach nur Freundschaft, ne? Ja, und ein feiner Kerl, aber jetzt nicht nur mit dem Philipp, auch genauso mit der Frau, mit der Jenny, ne? Genau dasselbe. Ja. Ihr habt ja sicherlich auch jetzt das eine oder andere Mal kennenlernen dürfen.
Absolut,
ne? Kann man schon einen netten Abend verbringen, ne?
Ja, wir wurden jetzt gerade vor kurzem eingeladen, weil Philipp hat sich jetzt einen Pizzaofen angeschafft und lernt gerade Pizza zu machen, beziehungsweise er kann es bestimmt natürlich schon. Demnächst dürfen wir die verkosten, wenn es gut läuft.
Er hat schon erzählt, weil der Sebastian Brussmann, der war ja auch, hier, genau, also wir sind auch befreundet und der Philipp natürlich auch mit ihm. Und da waren wir auf Sylt, das war jetzt, wann war der Lockdown zu Ende? Lass mich
Welcher?
Der zweite. Und dann hat der Sylt als erstes wieder aufmachen dürfen. Und meine Frau und ich, wir waren in Bayern noch im Lockdown, sagen wir, komm ab nach Sylt. Gab aber natürlich nichts mehr, ne? War alles ausgebucht. Und da sagte Boris, ja, komm doch zu uns, wir haben eine Anliegerwohnung halt. Ne? Und genau das war so, wir kommen hin, das erste, was wir gesehen haben, der Pizzaofen, habe ich mir gekauft. Und dann haben wir auch gleich losgelegt und wenn man da die Pizzen auszieht und belegt und reinmacht, muss ich erstmal ein bisschen ranfuchsen, ne? bis das passt. Aber ist natürlich Arbeit. Deswegen schmeckt dann auch, wenn der Rand verkohlt ist, schmeckt die auch. Und das muss dann auch genau so sein. Ne? Ja.
Gibt es dann inzwischen im Hause Rainer auch einen Pizzaofen, wenn es bei Prismanns und bei Vogels einen gibt?
Noch nicht. Also ich bin ja auch immer für viele Sachen schnell zu begeistern. Ne? Zum Ärger meiner Frau. Ich musste immer alles kaufen, alles haben. Bei mir waren es Tortilla. Ich musste unbedingt eine Tortilla-Presse haben. Also die, keine Ahnung, wie schwer die war. Und, bis die gekommen ist, hab mir zig Bücher gekauft. Habe aber dann nicht einmal Tortilla gemacht im Lockdown.
Man kennt's.
Immer einen Grund gefunden, noch irgendwie was anderes vorzuschieben. Und ja, von daher, nee, den Grill, das lasse ich erstmal, glaube ich.
Ja. Und wie kam der Hesse Christoph Rainer drauf, was mit Essen zu machen?
Ja,
gehen wir mal way back.
Ja, das Ding ist, ja, es ganz schnell erklärt, ne? Also meine Eltern hatten eine Gaststätte, also wirklich eine Gaststätte, wie man das von früher noch kennt, mit Kegelbahn und auf dem Dorf. Und
Gästezimmer.
Ja, noch nicht mal, wirklich nur Restaurant und mit, ja, wir hatten sogar eine Shoppenmannschaft, Alt-Rodenbacher Kickers.
Geil.
Die Gaststätte ist Alt-Rodenbach, wie man das so kennt, mit Sonntagsstammtisch, da haben die, die alten Herren am Dresen gesessen, haben noch schön gequalmt, gewürfelt, ne? Also wie man es halt wirklich kennt. Ja. Und ich habe den immer in der Küche gerne ausgeholfen. Draußen am Gast nie, hab das nicht gemocht, hier Bierchen zapfen, so, das hat immer die Schwester gemacht. Und Mutter hat gekocht und habe ich immer so ein bisschen reingeguckt. Ne? Also jetzt gar nicht hier dieses Klischeehafte, früher bei der Mutter schon geholfen, probiert, ganz im Gegenteil. Mir war das manchmal auch, ich möchte sagen zuwider, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich habe es gemacht, weil es hier ein bisschen Pirunzen gab, ein bisschen Taschengeld. Und ja, auch einfach um die Eltern zu unterstützen halt. Und für mich war eigentlich immer der Weg auf gar keinen Fall Gastronomie. Ne? Die Eltern haben da 6 Tage die Woche gebuckelt von morgens bis abends. Montags haben sie frei, dann sind sie noch einkaufen gefahren. Ich bin mehr oder weniger bei den Großeltern aufgewachsen halt. Ne? Und da war eigentlich schon auch so, dass ich die Großeltern ganz viel gekocht haben halt. Ne? Und viel eingeweckt und da gab es natürlich alles Mögliche. Ja, nach der Schule habe ich auch so eine, wie das ja heute gang und gäbe ist. Früher war das noch nicht so, dass man sagt, man nimmt sich mal eine kreative Auszeit.
Ich gehe nach Australien.
War so ein bisschen, ja genau, oder mach was mit Medien, ich weiß noch nicht. Ja. Ne? Und, aber auf jeden Fall war ich mir noch sehr unschlüssig, ne, was ich machen soll. Und dann sagt meine Mutter, komm hier, wir haben Gäste. Die haben in Bruchköbel ein Restaurant, das heißt zum Adler, hat einen Michelin-Stern und die suchen dann auszubilden, guck dir das doch mal an halt, ne? Mach mal ein Praktikum. Und ja, was ist der Geier, was heißt nicht, was ein Michelin-Stern ist, konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Ne? Und ja, gehst halt mal hin, guckst mal und schaust dir mal an, was die da so fabrizieren. Und hab dann quasi da Probearbeiten gemacht und ein Praktikum, auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, es waren 4 Wochen oder was halt. Ne? Und dann hat mir das echt gut gefallen. Hab ich direkt gemerkt, okay, es gibt was anderes als den Ratsherrentopf oder Pfeffersteak Madagaskar.
War auch
oder,
geil.
Oder Grillteller.
Pfeffersteak Madagaskar.
Also wirklich, wie man es so kennt, aus einem, sag mal, aus einem einfachen bürgerlichen Gasthaus. Man wirklich die Würstel hat die Mutter eingeschnitten und dann in die Fritte geknallt. Da ist sie so aufgegangen. Ne? Wie so eine Spinne halt.
Wie die Klöpfer.
Ja,
das
genau.
Ist so nice. Wow.
Hammer. Und dann dachte ich mir, okay, es geht auch anders halt. Ne? Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Der Küchenchef war ein Franzose. Es war ein familiär oder privat geführtes Haus, aber damals der Küchenchef, der Alain Fessler. Wir sind heute noch in Kontakt, auch ein super Typ. Ne? Damals habe ich das ein bisschen anders empfunden. Da war schon auf Zack auch. Ne? Also wenn du da aus der Schule kommst und zu Hause auch, sag mal, relativ wohl behütet, ne? Und dann kommst du da in einen Lehrbetrieb und Probearbeiten war alles super und kaum war die Tinte trocken auf dem Lehrvertrag. Ist ein anderer Wind geweht, ne? Und
echt? Sag
ich, ja, ja, das war schon. Das war aber, mir hat es nicht geschadet, um Gottes Willen.
Ja.
Und das war schon eine schöne Zeit, gar keine Frage. Das hat schon Spaß gemacht, aber es gab schon Momente, Situationen, wo ich auch das alles hinterfragt habe. Ne? Willst du das wirklich machen? 3 Jahre hier Koch lernen und gerade als junger Kerl, Freunde Freitag, samstags alle weg, du nicht, ne? Kochst da. Meistens, wenn du auf die Party kamst, war das Ding schon gelaufen, ne? Und da wollte ich schon das ein oder andere Mal, habe ich echt überlegt, vielleicht doch was anderes zu machen halt. Aber das war damals von meiner Mutter nicht möglich, undenkbar. Also undenkbar, dass ich sage, ich höre da auf und heute bin ich natürlich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Klar.
Ja. Muss auch dazu sagen, also ich habe auch viel dazu beigetragen. Ne? Wir haben damals noch die Knochen in der Röhre geschoben. Das heißt, wir haben eine Soße gemacht, eine Schühe. Heute wird das ja alles im Topf oder im Bräter oder im Kipper, wie auch immer, glasiert und dann Tomatenmark. Also wir machen es ohne Tomatenmark, da kommt Rotwein drauf, runter reduziert, so ganz klassisch. Aber wir hatten keinen Bräter. Wir haben die immer in so einem Mini-Bräter halt, also der nicht wie so ein Kipper, sondern so ein Mini-Bräter. Unten in der Röhre haben wir die reingeschoben, die Knochen, und haben die geröstet. Und ich war mit Sicherheit alleiniger Rekordhalter im Verbrennen lassen. Also ich habe die immer verbrennen lassen. Und das weiß ich schon, habe immer dann nach einer Möglichkeit gesucht, wenn der Chef aus der Küche rausgegangen ist, die Knochen irgendwie rauszuholen. Aber das war ja schlecht zu verbergen, weil er gefragt, wo sind denn die Knochen halt? Ne? Aber du konntest wenigstens immer ein bisschen rauszögern halt. Ne? Und war eine tolle Zeit. Und dann, ja, habe ich da eine Lehre abgeschlossen und bin dann direkt nach München. Gleich im Anschluss, ja, für knapp ein Jahr. Da war ich im Prielhof in Bogenhausen. Der Küchenchef kam vom Tantris damals und war auch, hat auch große Ziele gehabt. Ne? Da muss man natürlich alle mitziehen. Ich war der Einzige, der nicht aus Bayern oder Österreich kam, ne? Und hat noch einen Franzosen auf dem Posten, also wir zwei quasi. André Mettier, das war auch schon auch eine sehr spannende Zeit. Ne? So direkt nach der Lehre, von zu Hause weg, weg von den Kumpels und das war schon nicht ohne, ne? Und
das bayerische Exil.
Ja, das bayerische Exil sozusagen halt. Naja, gut, München, tolle Stadt, auch viel geboten. Absolut, und gerade so als, ja, sag mal, 19-, 20-Jähriger, da warst du schon zu beschäftigen, ne? In deiner Freizeit abends, ne? Also nach der Arbeit halt. Ne? Und hab dann auch da ein ganz nettes Mädel kennengelernt, ne? Die hat mich dann ein bisschen, wie sagt man dann, mich umsorgt, ne? Und dann, ja. Danach bin ich zum Bund. Dann kam der Brief vom Bund, ja. Musste ich dann wieder nach Hause quasi. Und das ist wirklich eine witzige Geschichte, weil dann war ich erst in der Grundausbildung war ich in Rot bei Nürnberg, bei der Luftwaffe. Dann bin ich nach Hause, nach Kilianstädten, auch in Hessen. Das ist da bei Schöneck. Komme ins Offizierscasino und wer sitzt da, steht da und empfängt mich, das Sven Elberfeld. Heute 3-Sterne-Koch in Wolfsburg, im Aqua.
Wow.
Echt? Ja, kein Quatsch. Und dann waren wir beide waren zusammen Ordonnanz im Offizierscasino. Gab es, glaube ich, auch nicht so oft. Ne?
Also ihr habt da gekocht?
Wir haben da gekocht. Ja, wenn man das so kochen nennen kann halt. Ne? Wir haben aus der Hauptküche die Speisen geholt, haben die ein bisschen aufgewertet und ab und an halt so ein paar à la carte Gerichte gehabt. Ne? Aber das war echt eine witzige Zeit. Weil ich bin ja Rodenbacher, der Sven ist Ehrenseher und meine Großeltern haben quasi in der Parallelstraße von seinem Elternhaus gelebt. Von da hat man sich eh schon gekannt, aber hätte keiner gedacht, dass man mal so eine Laufbahn einschlägt. Ne? Weil,
aber wie darf ich mir das vorstellen? Ich wurde ja leider ausgemustert. Deshalb frage ich mich, wenn ich jetzt eingezogen werde zum Bund, fragen die dann, bist du Koch? Oder kannst du kochen? Oder nein, sagst du dann also so, ja, ich würde gerne da kochen? Oder wie?
Das war ja bei der Musterung schon so. Da kannst du dann bei der Musterung, bist gemustert und dann kannst du auch ein bisschen Wünsche äußern. Ich wäre gerne, also wirklich gerne zur Marine. Das war aber nicht drin, so fit war ich dann doch nicht. Aber für die Luftwaffe hat es gereicht halt. Ne? Und dann bin ich halt zur Luftwaffe gekommen. Und nach Beendigung der, wie heißt das denn, Grundwehrdienst?
Grundausbildung,
die 3 Monate. Dann hast du so ein Gespräch, was du da machen würdest. Also halt, ne? Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch keinen Führerschein. Und dann haben sie mir halt angeboten gehabt, ja, wenn du in die Küche gehst, kannst du einen Führerschein machen halt. Ne? Aber dann hätte ich, was sie mir nicht gesagt haben, in die also in die Feldküche gemusst halt, immer rausrücken auch und draußen kochen und machen und tun. Und
die fahren ja da richtig rum mit riesigen Laschen.
Und Gulaschkanonen.
Genau,
und,
ja.
Und da schon, nee, das will ich dann doch nicht. Ne? Dann, ich habe ja schon spekuliert, Ordonnanz zu machen, ne? Weil es war ja damals ja ein super Job. Hast quasi so eine Doppelschicht gemacht, von Montag bis Freitag. Hast morgens um 8 oder so angefangen. Bis abends um 20, 21 Uhr, 5 Tage, und dann hast du quasi 9 Tage am Stück frei.
Oh, das ist nice.
Ja, und dann hast du wieder 5 Tage gearbeitet, Doppelschicht, dann hast du wieder 9 Tage frei. Das war schon recht angenehm halt, ne? Ja,
also Ordonnanz heißt dann in dem Fall?
Ordonnanz. Ich war sozusagen Koch und Kellner für die Offiziere.
Hm. Ah, ne? Nice,
und
okay.
Das war schon, ja.
Keine Gulaschbombe.
Ja, also ganz ehrlich, wir haben von drüben auch dann das Zeug geholt und haben das ein bisschen aufgewertet und Highlight war, wenn wir hier dann, also nicht ich, in dem Fall der Sven, ich hatte noch keinen Führerschein, dann hier mit so einem kleinen Armee-Buggy da zur Metro gefahren sind zum Einkaufen. Ne? Das hat dann auch schon mal manchmal mal ein bisschen länger gedauert als normal halt. Ne? Das war ganz, da hat schon Spaß gemacht. Dann haben wir auch jetzt, ich war vorgestern, also auf dem Weg hierher, war ich in Wolfsburg, war auch zum Essen bei Sven, cool. Im Aqua. Da kam das auch gerade wieder zur Sprache halt. Deswegen habe ich es auch gerade so präsent, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erzählt.
Das ist aber echt eine witzige Geschichte.
Ja.
2-Sterne-Köche, die sich schon beim Bund kennengelernt haben. Da seht ihr mal, Bund. wer alles bei euch kocht.
Genau, wir waren sozusagen die Elite.
Was gab's gestern?
Ab am Sven oder jetzt, ja. Das war ja vorgestern, was gab's denn da? Um Gottes Willen, ja, hat uns natürlich ein Menü geschrieben und hatten da gar nicht die Möglichkeit auszuwählen, was uns auch sehr, sehr gefreut hat. Und was gab's denn alles? Ja, Gänseleber gab's in der Vorspeise, aber eine ungestopfte, also alles gut. Wir haben Saibling haben wir gegessen, Langostino haben wir gegessen, wir haben Wagyu Beef im Hauptgang gehabt. Wir hatten, was hatten wir denn noch? Um Gottes Willen. Im Apo hatten wir seine Klassiker, es war so eine karamellisierte Olive, dann eine kleine Kumquat mit Wildschwein gefüllt.
Wow.
Das ist also Wildschwein, Leberwurst. War sehr, sehr lecker und ja, war einfach schön, weil es war fast Zufall, dass ein ehemaliger Sous-Chef von mir, der Christian Eckert, der jetzt im Purs in Andernach kocht, auch 2 Sterne. Und seine Frau, die Sarah Henke, die auch in Andernach 1 Stern kocht. Und die war, ja, wir haben uns getroffen da. Na, cool. Wir haben telefoniert und durch Zufall, ja, seid ihr da? Ja, wir auch, ja, super, haben wir einen Vierertisch, haben wir zusammengesessen. Und
ach,
wie ich ja eingänglich gesagt hatte zum Jens, dass ich eigentlich jetzt mal keinen Alkohol trinken wollte den ganzen Januar. Und das war also an dem Abend dann schon passé, der Vorsatz. Ne? Aber schon mal, ja.
Da sag ich mal Prost. Prost.
So, ja. Prost.
Cheers.
Prost.
Prost. Prost.
Cheers. Was trinken wir denn hier Schönes? Riesling Käferkopf.
Mhm.
Von Domaine Pierre Adam. Aus Frankreich. Aus Frankreich und heißt Käferkopf. Ah, okay, aus dem Elsass. Das ist natürlich die Erklärung. Sehr gut. Willi wird mich wieder hassen.
Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ja. Ja, dann haben wir, wie gesagt, letztes haben gegessen. Christian ist weitergefahren.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
An die Ostsee und wir nach Berlin.
Was ich auch ziemlich funny fand, du hast auch mal in Finster gekocht, in der Villa Hammerschmiede.
Genau, das war meine erste Sous-Chef-Stelle. Ja.
Ich habe mal in Karlsruhe gewohnt lange und hatte eine Freundin im Finster und bin dann jeden Tag immer mit der Bahn vom Finster nach Karlsruhe gefahren und ich hätte halt nie in meinem Leben gedacht, dass es da halt ein Sternrestaurant gibt.
Ja, das war die Villa Hammerschmiede in Rallye Chateauhaus. Auch eine super Zeit gewesen, war ich auch knapp 3 Jahre, wie eigentlich bei all meinen Stationen. Außer wenn es mir wirklich mal irgendwo überhaupt nicht gefallen hat, dann war es aber nicht so, dass ich mich ein Jahr gequält habe. Dann habe ich nach 4 Monaten so einen Cut gemacht, habe gesagt, okay, das ist es halt einfach nicht. Ne? Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch ein familiär geführtes Haus, Familie Schwalbe, also der Norbert Schwalbe, der Eigentümer. Die Tochter, die es aber, glaube ich, nicht übernimmt, weil die ist jetzt auf Sylt, leitet da ein Hotel. Der war eine tolle Zeit unter Markus Nagy. Und damals, ich bin vom Heinz Winkler, Residenz Nassau, quasi dahin gewechselt. Und war jetzt eine schwierige Zeit für das Haus, haben in dem Jahr auch den Stern verloren und sind irgendwie von 15 auf 14 Punkte runter im Gumio. Mhm. Und für mich war es eine gute Chance, ne? Junger Koch als Sous-Chef da zu arbeiten, ne? Mit noch einem zweiten Kollegen, der auch Sous-Chef war, mit dem Markus Böker. Und heute noch sehr, sehr gut befreundet. Und der Markus Nagy, ein guter Chef, der uns auch da ein bisschen, ja, sag mal, freie Hand gelassen hat, ne? Weil es war ein Betrieb, der 7 Tage geöffnet hatte.
Wow.
Also mittags und abends. Da hatten wir wirklich noch dieses Mittagsgeschäft. Und nicht wie heute, dass man sagt, hier 26 Gäste sind gut.
Selten heute, oder? Ja, 7 Tage offen zu haben.
Ja, dann haben wir wirklich da manchmal Ostern oder so, da haben wir die kleinen Räume noch als Gourmet-Restaurant genutzt. Dann haben wir da mittags da 110, 120 Essen gemacht. Ne? Also das ist kein Quatsch an Ostern. Kommenden Jahr waren es 17 Punkte. Ja, und das war die Höchstbewertung, die Villa bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hat. Halt, ne? Und dann Markus Nagy ist dann auch irgendwann weg, hat sie selbstständig gemacht. Ich war vorher schon weg, bin ja dann zum Dieter Müller. Und dann war das auch immer so ein bisschen, ich glaube, die Villa eine schwierige Zeit. Die Küchenchefs, die dann da waren, waren dann auch nie wirklich lange da. Danach war der Thomas Ballensiefer noch, der das ganz gut gemacht hat. Der Patrick Spieß und danach hat es immer, keine Ahnung, immer war das immer eine kurze Geschichte halt. Ne? Mhm. Ja.
Man braucht schon ein bisschen eine Zeit, wenn man irgendwo als Küchenchef ankommt, um da auch was zu bewegen oder so zu bewirken, oder?
Ja, klar. Am Anfang ja immer halt. Ne? Ich habe ja damals auch, als ich in die Villa Rothschild gewechselt bin, das war dann nach der Zeit beim Dieter Müller. Das war aber 2005, bin ich gewechselt. Die Renovierungsarbeiten, das war ja eine neue Eröffnung, sollte 9 Monate dauern. Waren dann aber doch 2 Jahre. Ne? Das hat sich ein bisschen alles in die Länge gezogen.
Man kennt's.
Man kennt, ne? Aber ich hatte trotzdem auch dann einen tollen Job als projektleitender Sous-Chef oben im Schwesternhotel. Das war das Kipinski-Falkenstein. Das war damals die Kipinski-Gruppe. Und habe dann so die Möglichkeit gehabt, mir da meine Mannschaft zusammenzustellen. War in vielen Sachen noch involviert, was ja auch spannend ist, ne? Bei so einer Neueröffnung, wenn du da ein bisschen mitgucken darfst bei der Ausstattung jetzt nicht mit aussuchen, aber du bist mit dabei, was Phase ist halt, ne? Und auch gerade das Restaurant der Eigentümer war im Schlosshotel Münchhausen, das weiß ich noch, und da hatten die einen Frühstücksraum, wo es Stühle gab mit so bunten Papageien drauf halt, ne? Also so in der Nachbetrachtung für meinen Geschmack bisschen drüber vielleicht, ne? Also ein bisschen zu bunt. Aber wie, er fand es natürlich toll, wollte sie unbedingt fürs Gummirestaurant halten. Ne? Und als dann alles eingerichtet worden, ich bin da durchgelaufen, es war für mich, egal was da drin gestanden hätte, war für mich das schönste Restaurant auf der ganzen Welt, ne? Weil es das erste war, was ich leiten durfte. Ich glaube, wenn da Bierbänke drin gestanden hätte, hätte ich es toll gefunden. Hätte gesagt, absoluter Trend, neue Maßstäbe und halt. Ne? Und, ja, und dann ging das da in der Villa Rothschild los, ne? Wo ich ja dann auch dann insgesamt mit der Vorarbeitungszeit 9 Jahre da war. Ne? War auch ganz gut. Haben wir, glaube ich, im März haben wir eröffnet, im November haben wir den ersten Stern bekommen und dann im dritten Jahr den zweiten. Was? Und hatten auch am Anfang 7 Tage mittags und abends auf. Das war schon auch nicht ohne. Aber wie gesagt, super Mannschaft gehabt. Auch viele von Lehrbach dann nachgekommen.
7 Tage, das ist schon
krass. Das ist krass, ja.
Ja, aber das, ja, beim Heinz Winkel hatten wir das auch 7 Tage mittags und abends. Ne? Und ja, es war ja klar, der Dr. Große-Breumann, der Eigentümer, hat damals viel Geld investiert, ne? Und ist ja nur verständlich, dass er da irgendwie auch immer dann einen Return von Investment haben möchte, ne? Dass er auch da ein bisschen was einspielt. Absolut. Aber als dann, das dann mit den, wirklich mit den relativ fix auch mit den positiven Bewertungen losging, dann haben wir dann natürlich dann auch 2 Ruhetage eingeführt, ne?
Ja, weil ich mache ja auch viele, also ich sehe mal Koch auch als sehr kreativen Beruf an und ich kenne es halt nur von mir, wenn ich jetzt 5 Songs oder an 5 Tagen die Woche Songs schreibe, dann muss ich einfach 2 Tage lang dumme Videos angucken und irgendwelche Comics lesen oder so, um mein Gehirn irgendwie wieder zu Flügel zu geben, dass es wieder ein bisschen Platz hat, so, weil sonst stelle ich mir das halt super schwer vor, wenn man sagt, ich habe halt 7 Tage die Woche auf. Also ich zumindest stelle es mir schwer vor, immer auf 100% zu funktionieren. Und deshalb krass.
Und du kannst auch gar keine 7 Tage da sein. Ist auch von der Gesetzgebung her gar nicht möglich, schon mal das Erste. Und sicherlich, wenn du dann 2 Tage frei hattest oder mal dann einen Tag frei gemacht hast, warst du auch im Unruhig. Ne? Hast gesagt, passt, alles klappt, alles. Bist da den Leuten auf den Keks gegangen halt.
Du hast frei!
Ja. Und hast dann angerufen, ob, ja, passt alles. Und, braucht ihr was? Und aber ist ja auch alles eine Entwicklung. Ne? Heute bin ich da sehr, sehr gelassen halt. Ne? Ob das jetzt mich selbst betrifft oder meine Mitarbeiter halt. Ne? Wenn du früher mal gefragt hast, irgendwie, Chef, kann ich mal, also ging es mir zumindest noch, kann ich mal Samstag auf eine Hochzeit gehen? Nee, auch unmöglich, geht nicht. Wir brauchen dich, ich muss da bleiben, ne? Und sonst funktioniert es nicht. Und das ist ja Quatsch. Also wenn du in deinem Küchensystem das nur so funktioniert, wenn alle da sind, hast du eh was falsch gemacht. Ne? Du musst ja immer damit rechnen. Gerade in der heutigen Zeit, ne, dass Leute ausfallen oder mal jemand nicht da ist. Ich muss da ein bisschen umstrukturieren. Ich nehme das Recht für mich aus, auch raus. Kommt drauf an, wie stark der Sous-Chef ist halt, ne. Dass du auch mal, wenn da irgendwie eine Hochzeit vom besten Freund ist, samstags, ja, mein Gott, dann gehe ich da hin. Ja, ne? Und dann sag halt, guck bitte, dass alles passt und bist da eh freitags noch da, schmeckst die Soßen noch mit ab und wir tun ja eh die Soßen jeden 2. Tag kochen. Und dann weißt du eh eigentlich, dass es passt und bei uns steckt eigentlich die meiste Kraft oder in der Vorbereitung halt. Ne? Also wenn dann erstmal alles steht und abends, wenn wir dann schicken, klar, es gibt immer Sachen, die du alle müde machen musst, wie Fischbraten oder Fleischbraten, so Sachen halt. Ne? Aber vieles hast du im Vorfeld schon gemacht. Ne? Mhm.
Ja. Wie ist es als Koch, gerade wenn man auch schon in einem Sternebetrieb lernt, wie sucht man sich die nachgehenden Stationen aus? Geht man da nach Hören sagen, ja krass, Dieter Müller, da muss ich unbedingt hin? Oder fährt man da dann hin und geht da essen und sagt, da will ich auf alle Fälle arbeiten?
Also Essen essen gehen schon, ne? Ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Als junger Kerl damals hast du nichts auf Tasche gehabt. Ne? Und dann kannst du ja nicht da sagen, jetzt gibst du mal schnell 400 Mark aus, um mal zu gucken, wie der da so kocht. Ne? Und wobei das auch immer eine Frage der Gewichtung ist. Ich hatte früher auch immer das Geld, um essen zu gehen. Das wollte ich auch. Darauf habe ich hingespart. Ne? Und habe mir dafür halt, damals gab es noch keine iPhones, da hast du so ein Mini-Nokia gehabt. Ne? Hab nicht gequalmt. Ne? Und das sage ich auch zu meinen Jungs heute immer. Ich müsste ja nicht alle zwei Jahre das neueste iPhone haben. Müsste jeden Tag da ein Päckchen Kippen wegplatzen halt. Ne? Ja. Und guckt halt, wie gesagt, es ist eine Frage der Gewichtung, für was du dein Geld einsetzen willst halt. Ne?
Absolut.
Und um die Frage jetzt letztendlich zu beantworten, natürlich schon aus der Fachpresse und Kollegen, was sie so gesagt haben. Und dann was meinen Job angeht, ich mache das gerne. Bin jetzt aber nicht der als da auch durch die Weltgeschichte rennt und irgendwas von Passion, Leidenschaft und kann mir nichts anderes vorstellen. So ist es nicht. Ich mach das gerne und sonst hätte ich auch wahrscheinlich den Erfolg nicht. Aber ich bin jetzt absolut kein Nerd. Das ist es jetzt nicht halt, ne? Dass ich jetzt sage, ich muss jetzt im Urlaub da 25 Mal irgendwo essen gehen und muss da jedes Magazin zu Hause haben und das jetzt weiß Gott nicht. Ne? Kommt vielleicht auch, bin jetzt auch im Spätherbst der Jugend. Vielleicht ist das irgendwann mal so, dass man das ein bisschen ab... Bisschen abschüttelt halt, ne? Aber da habe ich schon immer geguckt, was die Kollegen gesagt haben und bin auch immer mal zum Probearbeiten gefahren, dass man es angeschaut hat. Das mache ich jetzt bei mir heute auch noch, dass, bevor wir Mitarbeiter einstellen, dass er zum Probearbeiten kommt. Aber nicht, ich kann mir kein Bild machen in zwei Tagen, was wie er arbeitet. Der ist, in der Regel ist er ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt oder sonst irgendwas, ne? Ja. Mir geht es darum, dass der Kandidat oder der Bewerber weiß, auf was er sich einlässt halt, ne? Was wir machen, wie die Stimmung ist, das ist mir ganz wichtig. Weil Stimmung bei uns ist gut, ne? Gut bis sehr gut. Wir haben eine relativ flache Hierarchie halt, ne? Das ist ganz klar. Und einen ordentlichen Umgang. Die Leute bleiben im Schnitt so 2,5 Jahre oder auch länger halt, ne? Das ist immer auch ein ganz gutes Zeichen. Und in der Branche, man weiß es ja auch, wenn man mal einen Fuß drin hat, untereinander weiß man ja auch so ungefähr, wo man hingehen kann, wo man sich vielleicht überlegen sollte halt, ne? Die, die heute Personalprobleme haben oder massive Personalprobleme haben, die haben es auch schon vor 10 Jahren.
Mhm. Ja, sowas spricht sich halt dann auch rum.
Klar.
Das ist aber eben in der Musik auch ähnlich. Auch mit der Stimmung oder mit dem Vibe. Ich sage auch immer, wenn man im Studio ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass alle sich auf Augenhöhe begegnen und so die Meinung von dem anderen respektieren, weil dann kommt meistens das Beste bei raus. Wenn dann einer dabei ist, der immer meint, er muss alles blöd finden und dir die ganze nur Steine in den Weg legen, dann gehe ich meistens auf
Heim. Oder dann halt so einen Überflieger hast, ne? Der hat's erfunden halt. Also ja. Ich bin ja immer froh, wenn die Kollegen oder die Mitarbeiter kreativ sich beteiligen und auch mal Proben machen und dies und das. Und wenn ich es nicht gut finde, dann sage ich auch, warum ich es nicht gut finde und winkt das nicht irgendwie von oben herab oder so ab halt. Ne? Und bei uns sagt das auch immer. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich irgendwelche Reportagen im Fernsehen sehe oder irgendwas lese, wo dann irgendein Koch sagt, ich habe 55 Mitarbeiter unter mir. Na, oder sowas halt. Wenn ich das schon höre, ich habe zurzeit sind wir zu sechst, ab April sind wir wieder zu siebt, ne, aber ich habe keinen einzigen Mitarbeiter unter mir, ich habe die alle neben mir und mit mir. Ne, und nicht unter mir, weil sonst funktioniert es doch überhaupt gar nicht halt. Ne. Und wenn du mal einen hast, der ein bisschen schwächer ist, dann versuchen wir, dass der halt ein bisschen mehr Attention bekommt halt, ne? Und dann muss dann aber irgendwann auch, muss der Schalter dann auch umgelegt werden, dann muss es auch funktionieren halt. Und wir werden jetzt auch, wann war das denn? Im letzten Jahr war das auch ein Koch, der angefangen hatte, auch über, meistens ist es ja wirklich so, dass das Telefon klingelt, sagt hier, ich habe jemanden, den müsste ich verändern, möchte in die Berge, hast du Platz, kann man den einstellen, dann sage ich, jetzt, ja, nicht vor Sommer oder so, und dann stellt man den ein halt. Den Fall hatte ich jetzt auch mit dem Kollegen, mit dem Koch. Und es hat nicht so funktioniert, leider, ne, weil es ein super Typ war, also wirklich auch total freundlich, höflich, auch engagiert, aber brutaler Hektiker. Ne? Also wirklich so, immer so, wie sagt man denn, so überdreht einfach halt. Ne? Und wenn da mal irgendwie was war, dann konnte ich auch nicht mehr zurückspulen halt. Ne? Und wir haben den dann ja auch nicht irgendwie unter Druck gesetzt oder so halt. Wir haben gesagt, hier komm, entspann dich und alles gut. Und dann, aber ging nicht. Und dann hat er sich verrückt gemacht und uns verrückt gemacht halt. Ja. Ne? Und dann haben wir gesagt, du, gibt die Möglichkeit hier im Haus, Schloss Elmau hat ja glücklicherweise 8 Restaurants, magst du nicht vielleicht ein anderes Restaurant wechseln, komm erstmal an und dann versuchst du nochmal im Jahr oder so halt. Ne? Und dann haben wir das dann quasi so gelöst. Weil es bringt ja wirklich nichts. Wenn du auch siehst, der Kollege sitzt dann auch zu Hause abends und denkt dann, das muss ich morgen, hoffentlich passt morgen alles und so halt. Und das Ding ist, wir reisen dann keinen Kopf, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn irgendwas nicht stimmt oder auch, wir haben einen Service schon zweimal nicht, dann wird das Name Service angesprochen, wenn irgendwas gewesen ist. Und ja.
Oft hat man ja das Gefühl, dass gerade in der Gastronomie so voll der hat Windwehten, ne? Dass da alle angekackt werden und laut rumgebrüllt wird in der Küche, aber das hat sich schon geändert,
ja,
oder?
Ja, total. Manchmal dreht man sich von selbst oder man kriegt halt auch mal einen Hinweis, ne? Dass man sich vielleicht ändern sollte. In meinem Fall war das so, auch ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und in der Villa Rutsch, als ich angefangen habe, und es dann auch alles so schnell ging, hier mit erster Stern, zweiter Stern, und dann denkst du natürlich auch schon, du kannst übers Wasser laufen, ne? Und hatte gerade am Anfang auch eine relativ kurze Zündschnur. Aber das kann ich, heute kann ich das sagen, aber nur aus dem einen Grund, weil ich mit vielen Sachen total überfordert war. Mhm. Es hieß, wir machen ein Gourmet-Restaurant auf, wir werden kaum Veranstaltungen haben, wir machen keine Tagungen, wir machen dies nicht, wir machen das nicht, ne? Und ja, Pustekuchen, ne? Wir hatten im stärksten Jahr hatten wir irgendwie 52 Hochzeiten, ne? Und haben wir überlegt, dass
jede Woche ein.
Ja, also, aber in dem Fall war es wirklich so, das Jahr hat ja nur 52 Wochen, aber wir haben dann von ja, sagen wir mal, Ende März, Anfang April bis in September rein, hatten wir jeden Freitag, Samstag, Sonntag eine Hochzeit halt, ne? Das hat schon geknallt, alles aus einer Küche raus und die ganzen Tagungen, Frühstück, dann haben wir noch ein Zweitrestaurant aufgemacht oder ein Bistro, Tizan hat sich das genannt, ne? Das war schon eine Knochenmühle halt, ne? Und dann ja, kam damals der Zioris Hadarian, den ich sehr, sehr schätze. Das war auch, du kann ich heute so sagen, ich habe sehr viele gute Direktoren gehabt. Aber das war mit Abstand der Beste. Macht zurzeit den Breitenbacher Hof schon seit längerem in Düsseldorf. Und der hat zu mir gesagt, ob ich mal Zeit hätte, ob ich mal ins Büro kommen könnte. Da dachte ich mir, okay, jetzt kommt er und sagt er wieder, was du für ein toller Hecht bist. Und hier, diese Auszeichnung ist gekommen. Oder das findet er gut, das findet er gut. Ja, Pustekuchen, ne? Da sagt er, setz dich mal hin und so. Und dann sagte du, Chris, mal unter uns, bist du echt ein guter Koch, ne? Gar keine Frage. Und was du machst und ist auch toll und wir haben auch Erfolg. Aber Mitarbeiterakquirise kostet einen Haufen Geld. Sag ich, ja, was meinst du damit? Ja, geh mal ein bisschen ordentlicher mit deinen Leuten um. Ja, okay. Na, weil ich hatte wirklich so einen Stamm von Mitarbeitern, die von Anfang an mit dabei waren. Und alles, was dann so ein bisschen dazu kam, das war dann so ein bisschen, wie sagt man denn, ja, hat man die Mannschaft aufgefüllt, ne? Hat man nicht so richtige Attention geschenkt, hat einfach geguckt, es muss funktionieren. Wenn es nicht funktioniert hat, dann ist man da ausgeflippt und dann haben sie halt natürlich wieder aufgehört. Und ja, das hat mich dann wirklich mal das zum Nachdenken bewegt einfach. Ne? Ich sag, ja, im Prinzip hat er ja recht halt. Ne? Und dann habe ich das relativ schnell gemerkt, dass glücklichere Kühe doch mehr Milch geben halt. Ne? Dann hat man sich einfach ein bisschen zurückgenommen. Das ändert man natürlich nicht von heute auf morgen, das ist klar. Ne? Aber das waren halt Schritte halt. Ne? Und dann und meine Frau hat mich da auch da sehr, sehr unterstützt. Ne? Die also heute noch halt, wenn mal irgendwas ist und ich zu Hause mal irgendwas sage, meine Frau macht so einen Quatsch halt. Ne? Weil sie kennt mich ja, die kann mich ja lesen im Buch. Wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Ne, da, also ihr brauche ich nichts erzählen. Ne? Wenn da aber irgendwas nicht stimmt, das merkt ihr sofort.
Ja, aber ich kenne das auch, wenn man so eine kurze, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich mal des Öfteren über die Stränge geschlagen bin. Und das ich muss ja auch sagen, im Nachhinein, das lag halt auch zu 90% an, einfach wenn man überfordert ist oder sich irgendwie zu große Sachen vornimmt oder Leute von einem irgendwie viel erwarten und man hat Angst hat, das nicht erfüllen zu können. Halt irgendwie.
Am Endeffekt zeigst du ja in dem Moment gerade, dass du völligst das Zepter aus der Hand gibst. Ne? Genau. Und ja.
Ja, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite lernt man das ja auch einfach nicht. Ne? Man wird da so reingeworfen und dann hat man auf einmal ne, ein Team, mit dem man zusammenarbeiten muss und die man irgendwie auch leiten darf. Und das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, da muss man einfach reinwachsen, ja.
Ja, aber auch das mit diesem, wie gesagt, mit dieser kurzen Zündschnur, das war ja auch so ein schleichender Prozess halt. Man hat das ja selber gar nicht so auf Anhieb gemerkt. Ich kam ja vom Dieter Müller, ne? Und beim Dieter Müller ist ja alles andere gewesen als ein rauer Ton halt, ne? Also war der Dieter Müller war damals Patron, der Nils Henkel war Küchenchef und ich war Souschef. Und da gab es das überhaupt gar nicht, ne? Also wenn da einer mal irgendwie kurz ein bisschen lauter geworden ist, dann hat er Müller mal von unten hochgeguckt, ne? Dann wussten wir, okay, hier nicht. Ne? Und dann war er Ende Banane halt. Ne? Da gab es das überhaupt gar nicht, so einen rauen Ton. Deswegen war ich da selber von mir dann auch, ja, enttäuscht möchte ich nicht sagen, aber überrascht, habe mir das anders da vorgestellt oder anders da vorgenommen, wie ich mal meine Küchenmannschaft führen möchte halt. Hab ja auch, sag mal, beim anderen drei Sterne, wo ich nicht so lange war, aus dem Grund aufgehört. Ne? Nicht, weil mir das Kochen nicht gefallen hat, sondern weil mir einfach die Ansprache und der Umgang mit der Mannschaft nicht gefallen hat. Und dann machst du es selber halt, ne? Mhm. Ja, aber dann habe ich mich dann wirklich schnell gedreht und habe es auch gemerkt, dass dann egal, wo ich war, die Leute immer lange geblieben sind. Ich auch heute mit all meinen Mitarbeitern ein super Verhältnis habe und die auch wissen quasi, das war der Chef, wir siezen uns auch, ne? Und aber wir sind trotzdem, wenn die nachts irgendwo das Auto bleibt liegen, dann können die mich jetzt halt anrufen, dann wissen die auch, der ist da, ne? Und er kommt. Ja. Ne? Und das ist immer auch wichtig. Wir machen da wirklich viel, ob wir jetzt Weihnachten wischeln oder zusammen irgendwo essen gehen, wegfahren. Und jetzt hat mein Sous-Chef hat jetzt aufgehört, leider, den ich sehr, sehr vermissen werde, der Kevin, der aber auch eine tolle Sache macht, wird jetzt selbst Küchenchef in der Schweiz. Und haben mir natürlich was geschenkt und dann hat er mir auch was zum Abschied geschenkt. Und das ist ja dann auch immer eine ganz nette Sache. Da weiß man ja auch, dass man viel richtig gemacht hat. Ne?
Ja. Ja, absolut.
Oder ist auch beim Sven, die Simone, die war auch insgesamt 4 Jahre im Schloss. Ne? Und ja, hat sich auch total gefreut, dass wir das gesehen haben. Schon gut.
War cool, ja.
Ja.
Ja. Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung einfach, wenn man sich nach 2 Jahren immer noch über den Weg laufen kann. Das sagt ja schon einiges.
Ja, und auch wenn ich jetzt mal in Berlin war, hier gerade beim Philipp, und wir hatten ja auch 2 Kollegen, die Luisa. Ich hatte öfters immer Frauen in der Küche, was ich sehr mag. Ne? Und leider ist jetzt ein bisschen ausgenutzt. Jetzt haben wir nur ein Mädel. Ne? Ich hoffe, dass mal hier Mädels, bewerbt euch mal. Und dass dann wieder mal ein Mädel nachrückt, weil ich finde es unglaublich gut in der Küche für die Stimmung. Der Humor ist ein bisschen gesetzter. Ne? Wenn ein paar Mädels in der Küche sind, ist er nicht ganz so.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja, und nimmt sich ein bisschen mehr zusammen. Und halt auch ist gut für die Stimmung.
Aber wo du gerade Philipp sagst, also es hat mich vorhin voll daran erinnert, was er in unserer ersten Folge erzählt hat. Weil er und Jenny hatten ja hier bei der Einrichtung vom Hotel und so, waren die ja auch so ein bisschen involviert und sind da mit dabei gewesen. Deshalb hat mich das so ein bisschen erinnert an dein erstes Restaurant, was du geleitet hast, wo du auch so ein bisschen mit involviert warst. Ich glaube, da hat man dann schon direkt nochmal eine andere Verbindung dazu.
Einfach. Ja, klar. Und was ich wirklich mache, ist aber schon immer, Wirtschaftlichkeit ist für mich total wichtig. Das ist ganz klar, das steht an der obersten Stelle, weil nur so kannst du selbst deinen Shop auch sichern. Und wenn der Chef oder der Eigentümer sieht, dass du da vernünftig wirtschaftest und mit der Ware umgehst und es nicht nur machst für dein Ego und weil du jetzt noch unbedingt ein halbes Pünktchen mehr brauchst oder eine halbe Pfanne oder weiß der Geier was, dann wirst du ganz schnell auch in Ruhe gelassen. Also in Ruhe gelassen heißt, entscheiden sie selber. Mhm. Ne? Und dann ist das immer eine ganz gute Nummer, wie wenn du alles 18 Mal absegnen lassen musst. Ne? Mhm. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie.
Oha.
Die da heißt
Schnellkochtopf.
Ach du liebe Zeit.
Schnellkochtopf. Wir haben 10 Entweder-Oder-Fragen und wir sind sehr gespannt auf deine Antwort. Ladies first.
Hund oder Katze?
Hund.
Hanau oder Frankfurt?
Hanau.
Asai oder Sake?
Sake.
Stadt oder Berge?
Ja, doch, auf jeden Fall Berge. Also, ja. Soll ich es noch ausführen?
Das machen wir gleich.
Okay.
Pommes oder Bratkartoffeln?
Bratkartoffel.
Hotel oder daheim?
Beides.
Mops oder Frenchie?
Mops.
Gucci oder Nike?
Ja, ich glaube dann, also, ja doch, in dem Fall eher Nike. Okay. Wäre ich jetzt Louis Vuitton gewesen oder Prada
oder Polo.
Aber Gucci nicht. Gucci und Versace ist so ein bisschen, weiß nicht.
Shoppe oder Piffsche?
Das hab ich nicht verstanden.
Shoppe oder Piffsche?
Shoppe.
Fried Chicken oder irgendwas mit grüner Soße?
Ich bin zwar wirklich Hesse, aber Fried Chicken ist schon sehr gut. Also ich muss schon wirklich sagen, da komme ich nur schwer dran vorbei, ja, wenn es richtig gut gemacht ist halt. Ne? Ja.
Fried Chicken mit grüner Soße.
Das ist ja auch gut.
Fried Chicken zieht sich hier echt durch diesen Podcast. Also es waren echt wenige hier, die nicht...
12:45 Uhr, Wecker ist jetzt aus.
Okay.
Na. Ja.
Okay. Gut. Okay, wissen wir das auch.
Alles klar. Danke, Siri.
Fried Chicken zieht sich hier echt durch den Podcast. Es gibt wenige... Sterneköche, die hier waren, die nicht Fried Chicken Liebhaber sind tatsächlich.
Das stimmt.
Hast du noch einen, oder?
Ich hatte 5 jetzt.
Ah ja, ich auch.
Dann sind wir fertig. Ja, Herzlichen Glückwunsch, ja. du hast es geschafft.
Nee, also, jetzt, ob Berge oder Stadt, also bin ich aber auf dem Land groß geworden und wir haben auch, wie gesagt, in Königstein lange gelebt, lange gewohnt. Da werden wir auch irgendwann wieder wohnen, weil wir da ein Häuschen haben, was jetzt zurzeit Vermietung ist. Das heißt wir, meine Frau und meine Eltern, meine Frau gehört das Haus. Ne, sag ich immer, für einen armen Vater kannst du nichts, beim armen Schwiegervater bist du selber schuld. Und von daher werden wir irgendwann auch wieder da hinziehen, ne, und auch unseren Lebensabend verbringen. Ne. Aber ich bin gerne in der Stadt, ich bin auch gerne in Berlin, fahre auch gerne nach München in die Stadt rein, bin gerne in Frankfurt. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann wieder raus kann halt. Ne. Mhm. Immer so kurze Zeitfenster, aber leben würde ich jetzt nicht.
Mhm. War denn oder ist Schloss Elmau so von der Kulisse so das Beeindruckendste, wo du bisher gearbeitet hast, so von der ganzen?
Definitiv. Also, ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Und wo du da zum ersten Mal angekommen bist, war das schon so ein Aha-Moment.
Ja, bestimmt, Wahnsinn. Ne? Natürlich habe ich das Schloss Elmau im Vorfeld gekannt, ne? Allein schon durch den G7-Gipfel. Und auch weil man wusste, dass es ein toller Ausbilder ist, ein toller Arbeitsplatz. Das Gourmet-Restaurant habe ich auch gekannt, war auch noch nie da, war auch noch nie im Schloss Elmau. Ne? Zum Beispiel wusste ich im Vorfeld gar nicht, dass es auch das Retreat, das zweite Hotel noch gibt. Ne? Weil auf den Fotos habe ich immer nur das Schloss Elmau vor Augen gehabt, also im Kopf zumindest. Und als es dann zustande kam, der Anruf kam, ob ich mir das vorstellen könnte, was übrigens auch über den Philipp Vogel lief, der hat damals dem Herr Corti meine Kontakte angegeben, dem Mario Corti vom Schloss Elmau, war damals kulinarischer Direktor, und der hat mich dann angerufen halt. Ne? Und am Anfang kam das nämlich ja gar nicht in Frage. Ich bin so ein Urhesse und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, ich möchte in Frankfurt bleiben, was soll ich denn Bayern unten halt? Ne? Wobei ich auch noch eine Schwester habe, die in Bad Tölz lebt, ne? Und einen Bruder, der in München lebt. Und hat mir aber irgendwie, weiß nicht. Und sagt man, Frau, komm, lass uns da runterfahren, guckst dir doch mal an. Und wenn wir uns nur zwei schöne Tage machen, hast ein nettes Gespräch und dann schaust du das an, dann kannst du immer noch überlegen halt. Ne? Dann haben wir das gemacht. Und als wir das erste Mal in das Tal runtergefahren sind, da war ich schon also wirklich geplättet halt. Ne? Und dann auch mit dem Herrn Corti gesprochen, hab den Herrn Müller-Elmau kennenlernen dürfen, auch noch am selben Tag, den Eigentümer. Und das ist natürlich schon ein Visionär halt. Ne? Und das muss man ganz klar sagen. Und das finde ich schon gut, was da entstanden ist. Ne? Das hat er das da quasi übernommen hat. Mhm. Schon sehr, sehr beeindruckend. Und die Kulisse rundherum sowieso, ne? Das mit der Steinkarwendel. Und sag immer, wenn man da frei hat, kommst du wirklich runter, dann hast du wirklich frei. Mhm. Ich bin kein Leistungssportler. Ich bin jetzt keiner, der jeden Morgen da über die Heide wackelt und läuft oder sowas da, aber ich fahre schon regelmäßig da mit dem Rad oder was rum halt. Das macht schon wirklich Spaß.
Voll.
Das ist gut, ja.
Kein Leistungssportler, dafür Leistungssternler, würde ich sagen, weil du hast ja jetzt schon zum dritten Mal in Folge 2 Sterne gekocht.
Ja, das stimmt.
Das ist schon
sehr
krass.
Stabil. Das stimmt, ja. Also war mir lange überlegt. Der Andreas Krolik, den habe ich auch kurzzeitig im Tigerpalast zusammengearbeitet, als ich das so überschnitten hat. Er auch. Er hat auch 3x2 gekocht und meine Wenigkeit 3x2. Ich glaube, das war es noch in Deutschland.
Der Tigerpalast, ja. Wo du gerade schon sagst,
ja.
sag mir ehrlich gesagt nichts, aber hat das da was mit asiatischem Hintergrund auch zu tun oder ist es einfach aus einem anderen Grund Tiger?
Tigerpalast ist.
Ich dachte an das Jahr des Tigers direkt.
In Tigerpalast in Frankfurt, das ist, ist einfach die Institution in Frankfurt halt, ne? Die kennt eigentlich jeder, also auch weit über Frankfurt hinaus.
Ich jetzt auch.
Ist hier wie Friedrichspalast kann man es
vergleichen
halt, ne? Mit Varieté, also wirklich internationalen Spitzenkünstlern, ne? Also wirklich ganz, ganz tolle Aufführungen immer. Und früher waren wirklich lebendige Tiger, jetzt nicht wie bei Siegfried und Roy, aber in kleiner Form waren Tiger auf der Bühne. Ach, krass. Und wurden auch Tiger im Hof, im Käfig quasi gehalten. Ne?
Wow, ja. Echt?
Ja, gehalten hört sich immer so schlimmer, ne? Oder halt haben da gelebt.
Ja, okay. Genau.
Schlecht als recht.
Ja, 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 das mit Sicherheit, aber das war lange vor unserer Zeit und das ist auch heute nicht mal denkbar. Mhm. Er war auch toller Arbeitsplatz, toller Arbeitgeber. Hier mit der Johnny Klinke und die Margarete Dillinger, die das quasi geführt haben, das Varieté. Für die ganze Gastronomie war der Robert Mangold verantwortlich, auch ein super Typ, auch ein super Chef. Und da gehört ja einiges noch dazu. Das ist ja der Tigerpalast, dann ist es die ganze Palmgarten-Gastronomie, unter anderem mit dem Andreas Krolig vom Restaurant La Fleur, der quasi vorher im Tigerpalast war. Dann ist noch im Palmgarten das Café Siesmeier gehört mit dazu. Auch in einem Riesending mit, glaube ich, 100 Plätzen oder was. Und das ist schon ganz gut. Und Tigerpalast war ja auch das Gourmet-Restaurant und nebendran nochmal die Palastbar. Und die Palastbar war auch ein Restaurant mit, ich glaube, auch 120 Plätzen halt. Ne? Und bin jetzt im Schloss Elmau. Es ist wirklich das erste Mal, wo ich nur für ein Restaurant verantwortlich bin.
Ach, du warst dann auch für das die Bar verantwortlich?
Genau.
Ah, okay, krass.
Das hat, da gab es zwar auch den separaten Küchenchef, der Schoschkun, der das auch super gemacht hat. Der ist auch heute jetzt für beide Restaurants verantwortlich. Und ich habe halt den ganzen Einkauf und halt mal ein bisschen geschnackt und die Menüs geschrieben halt. Aber er hat das quasi gekocht und umgesetzt und super Typ gewesen auch, ja.
Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du ein sehr großes Japan-Fable hast. Wo kommt das her?
Ja, also generell für Asien halt, ne? Aber schon Japan spezifisch, ja, das stimmt. Die ersten Kontakte oder Berührungspunkte hatte ich wirklich im Schlosshotel Kronberg, ne, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Da gab es immer ein Austauschprogramm mit japanischen Köchen. Da kamen die immer von Japan rüber. Und da konnte man da immer so ein bisschen über die Schultern gucken. Die haben da ein bisschen mitgewirkelt halt, ne, und so gut wie kein Englisch gesprochen und Deutsch logischerweise sowieso nicht. Ne, und das war dann immer ganz spannend halt. Da konnte man schon mal was angucken. Da hat man mal so die ersten Berührungspunkte. Ich hatte in der Villa Rothschild auch japanische Mitarbeiter das ein oder andere Mal. Und selber auch halt mal runtergeflogen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der Markus Bös, der lebt in Hokkaido und Sapporo. Jetzt auch schon, glaube ich, 14 Jahre bestimmt schon halt. Ne? Und da war ich auch mit meiner Frau, wir waren 5 Wochen am Stück. Also 4,5 Wochen waren wir in Japan unterwegs, unter anderem auch bei ihm. Und ja, da haben wir ein bisschen was drauf geschafft. Ne? Ich wollte ursprünglich ja gar kein Gourmet mehr machen. Ich wollte mal eine Rahmenbar aufmachen halt. Ne? Das war, ja, das war mein Plan. Nach dem Tigerpalast wollte ich eigentlich mit dem Markus aus Japan und noch einem Freund aus London, wir wollten Rahmenbars aufmachen. Da war das auch noch nicht so hip. Ich habe es von Japan gekannt. Und da gab es, Gott sei Dank, eine Hand abzählen. Ne? Ich glaube, in Frankfurt gab es eine. Da gab es das Takumi in Düsseldorf und vielleicht in Berlin 2, 3, dann war es das auch halt, ne? Und aber es ist ja jetzt wie Pilze aus dem Boden geschossen, ne? Aber es ist auch lecker, ne? Das ist eine super Geschichte.
Richtiges Soulfood.
Hast einen überschaubaren Wareneinsatz, ne? Ist jetzt, du kannst es mehr oder weniger, du kannst es gesund oder sehr ungesund machen, ne? Das ist halt die Frage, was du da reinhaust, ne? Genau, du hast auch immer eine Frage der Dosis, ganz klar. Und das war so der Plan, aber es war schwierig mit der Umsetzung halt. Wir haben uns verschiedene Locations angeguckt in Frankfurt, aber meistens waren es irgendwelche, sag's mal vorsichtig, gescheiterte Gastronomen, die dann irgendwie einen horrenden Abstand haben wollen, den du bezahlst, dass du dann letztendlich alles rausreißt und wieder neu einbaust halt. Ne? Das war nicht drin. Mit der einen anderen Brauerei waren wir im Gespräch und die wollten halt, haben das Konzept nicht verstanden. Klar. Die wollten halt am liebsten was, wo wir Bier verkaufen, Gasthaus oder sonst irgendwas.
Doch wieder den Ratseintopf.
Ja, so ein Ratseintopf, sowas, genau. Das wollten wir halt nicht halt. Ne? Und dann, ja, und dann kam auch, wie gesagt, der Anruf im Schloss Elmau und dann ging es relativ fix. Aber ja. Aber auch weil ich es auch selber gerne esse, ist ja ganz klar. Wenn man das macht, was man selber gerne mag, fällt es einem ja viel einfacher, ne? Oder geht da viel leichter von der Hand. Wie wenn man jetzt irgendwas gezwungen wird halt. Ne? Und auch im Tigerpalast, der Robert Mangold damals, hatte dann auch die Idee, ob ich nicht eventuell hessisch kochen möchte, so regional.
Mit Handkäse
und so? Das jetzt nicht, das schon auf dem. Aber ich habe wirklich auch da mal eine Handkäsemurmel gemacht, so eine Mini-Murmel, ne? Mit Musik.
Kissenmurmel.
Und da habe ich mir auch total schwer getan, ne? Weil das dann so alles so erzwungen ist. Ne? Da musst du dann, außerdem hast du überhaupt gar nicht. kann ja nicht das, was meine Oma früher gemacht hat, Kartäuserklöße mit Apfelansoße oder irgendwie Suppenfleisch oder...
Die Geräte also, leben ja auch davon, dass sie so simpel sind.
Halt. Ja, genau.
Das finde ich
ja,
immer und, auch schwierig.
So. Das dann immer irgendwie umzumünzen oder so, halt weiß ich nicht. Ja, und so kam das halt peu à peu. Ich bin immer so ein, zwei japanische Gerichte oder asiatisch angehauchte Gerichte im Menü drin gehabt und irgendwann wurde es halt immer mehr und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt nur noch, weil dadurch, dass ich ja selber auch sehr, sehr viel essen gehe. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn ich irgendwo jetzt essen gehe und dann kriegst du in der Vorspeise das regional, dann hast du im nächsten Gang ist was mit Dashi, dann ist es wieder mediterran, dann ist es der nächste Gang ist dann irgendwie was spanisch mit irgendwelchen molekularen Elementen halt. Ne? Ich habe das dann schon lieber, dass ich sage, ich möchte, dass ich wie ein roter Faden sich durchzieht. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt in Berlin, wenn du zum Tim Rau gehst, weißt du, was du bekommst. Wenn du jetzt zum, wie heißt das denn, im Horvath gehst, weißt du auch, was du bekommst. Ne?
Ja.
Und das ist, weil das, ja, das ist halt wirklich immer dann, das ist halt eine Stilistik halt. Und ich glaube, dass wir da unser Profil auch in den vergangenen Jahren immer mehr geschärft haben. Ne? Und das willst du irgendwo auch, ne? Dass du so einen gewissen Wiedererkennungswert hast. Ne? Und auch wir versuchen natürlich auch nicht nach rechts und nicht nach links zu gucken, sondern dass wir unser eigenes Ding machen. Ne? Und aber es lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass du irgendwelche Doppelungen oder so hast. Ne? Also wenn jetzt mal, nur weil jetzt, kannst du jetzt nicht anfangen, machst kein Hamashi mehr oder machst kein Hiramasa Kingfish mehr oder nimmst kein Wagyu Beef mehr, weil es jetzt gerade irgendwie gefühlt jeder Zweite macht halt. Ne? Dann machst du halt auf deine Art und gut ist. Und ich mag das sowieso nicht. Gibt ja auch dann den einen oder anderen Kollegen, sag's mal vorsichtig, dann muss er immer, wenn man ja auch keinen auf die Füße treten, ne? Also wie so ein Kodex bei uns halt, ne? Aber ich mag das nicht, wenn der andere sich dann irgendwie selbst auf dem Podest stellt und sagt, ich war der Erste und ich habe das als Erster gemacht oder ich habe das eingeführt und das finde ich immer albern. Ne? Das ist immer so diese Profilneurose.
Hat dieses Asiatische vielleicht auch mit Frankfurt an sich zu tun, weil da schon sehr viele Asiaten auch in Frankfurt leben. Mir ist das aufgefallen heute Morgen, als ich ausgecheckt habe, da stand auf Deutsch, auf Englisch und auf Japanisch. Stand im Restaurant, im Aufzug und überall die Sachen. Und mit Schriftzeichen. Das habe ich vorher nur, also außer in Frankfurt habe ich das in Deutschland ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Ja, eigentlich nicht deswegen. Also es ist wirklich so eine, einfach auch eine Affinität, die man halt einfach selber hat. Ne? Mhm. Und auch wenn man, ich bin jetzt keiner, auch wenn ich vielleicht ein bisschen gemütlich wirke, ich bin aber jetzt keiner, der sich irgendwie zwei Wochen an den Strand legen kann. Da kriege ich
Plack.
Das ist meine Frau schon, deswegen findet man immer einen Kompromiss. Waren auch schon mal auf den Seychellen zwei Wochen und haben dann wirklich nichts gemacht oder nur ein bisschen rumgereist. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann fahren wir schon lieber mal 10 Tage nach Hongkong oder 10 Tage in Shanghai oder Singapur oder wie auch immer halt. Ne? Ist auch mit so, ja, wenn Fernsehen oder sowas da, wenn es ja die ganzen Shows, die gerade zur Überhand nehmen halt, ne? Das ist auch für mich überhaupt nichts. Das wäre einfach nicht meine Welt. Aber wenn jetzt mal ein Anruf kommt, hast hier, können Sie sich vorstellen, mit Wissenshunger oder mit Galileo auf diese Schellen zu fliegen wegen der Coco del Mar Kokosnuss oder nach Singapur. Na klar, ne? Ja, bin ich dabei. Dann drehst du einen Tag ab und hängst noch 2 Tage dran. Und das ist ja auch für mich gewinnbringend halt. Ne? Aber mich dann in irgendein Duell da zu stellen und im schlimmsten Falle noch zu verlieren, das ist nicht meins halt. Ne? Vor allen Dingen will man das ja auch sehen. Ne? Das ist ja, ich sag jetzt mal, die ganzen Shows wie Grill den Hänsler oder Kochduell oder was auch immer, wie die früher immer hießen. Da, natürlich ist das nicht anzugucken. Ich gucke mir das auch gerne an, nur ich möchte nicht dran teilnehmen. Ich möchte nicht derjenige sein, der da von irgendeiner Hausfrau, von einer Hochambitionierten, die einen guten Tag hat, an die Wand gekocht wird. Ne? Und alle lachen nicht aushalten. Ne? Das, das muss ich nicht haben halt.
Also, schön, dass du so ehrlich bist.
Ist das so? Ich hab da genug Selbstbewusstsein, aber du brauchst ja nur einen schlechten Tag haben und schüttel das mal wieder ab. Ne?
Voll.
Was ist dein aktuelles Lieblingsgericht auf deiner Karte?
Mein aktuelles Lieblingsgericht auf der Karte zurzeit. Aha.
Richtig gute Frage.
Ja, auch nicht so einfach zu beantworten, ne?
Alles.
Weil wir sind ja von allem überzeugt, sonst wär's ja nicht auf der Karte, ne? Und momentan auf der Karte. Ja, ich mag schon die Rotbarbe sehr, sehr gerne, weil man die so ein Bonsai-Chili-Sud. Kross gebraten mit dem Krustentier, dem Summ. Oh, Koriandercreme, die bisschen die kross frittierten Schuppen. Das ist aber ein Gericht, was wir schon Ewigkeit machen und immer in irgendeiner abgewandelten Form. Weil ich es so gern mag, kommt es immer wieder mal drauf. Aber wir haben jetzt auch gerade ein Vecchio auf der Karte mit dem Grüntier Wakame-Sud, rote Beete und Wasabi.
Was das für ein Grüntier?
Grüntee, also grüner Tee. Grüntier Wakame ist die Alge. Grüntier Wakame-Sud, weil Vecchio an sich ist ja schon recht fett, ne, von der Marmorierung her. Meines Erachtens nach brauchst du dann nicht noch eine schwere Schüle, eine schwere Soße, da reicht einfach so ein Sud. Da haben wir rote Beete mit dabei. in Salz gegart und dann nochmal gegrillt und haben wir uns selbst so eine rote Beete Teriyaki-Soße oder Lack gekocht, wird das nochmal abgeglänzt, kommt nochmal auf den Grill und dann bauen wir so ein Türmchen mit Wasabi-Mousse, kleine rote Beete Kegeln, rote Beete Salat, rote Beete Gelees noch oben drüber, quasi so ein bisschen abgedeckelt und dann haben wir separat im Schälchen haben wir Kalbskopf, Zunge und Ochsenschwanz so ein bisschen geschmort. Auch noch mit rote Beete-Salat und so einem Wasabi-Schaum drauf. Das ist auch ganz gut, weil ich finde, hast du so ein bisschen das Erdige, hast das Fett vom Fleisch und die Schärfe und die Säure vom Wasabi. Schon ganz gut.
Ich habe Hunger.
Rote Beete spaltet aber auch immer so ein bisschen. Ne? Die einen finden sich geil, die anderen nicht so.
Also ich mag schon, aber ich mag es auch nur dann, wenn so rote Beete-Zeit ist halt. Ne? So sagen wir mal von November bis Februar. Also ich muss jetzt im Sommer nicht, nur weil es cool aussieht, die rote Beete aufdrehen, marinieren und auf den Teller legen. Ne? Das gibt Mama nicht. Da sind wir schon auch recht saisonal immer.
Ja. Ich glaube, die meisten assoziieren mit rote Beete auch immer diese eingeschweißten, fertig gegarten.
Genau.
Und nicht die geilen, knackigen, die man Festen, auch roh essen kann. Oder, keine Ahnung, Ringelbeete zum Beispiel. Ist ja auch ganz geil.
Sieht doch gut aus.
Ja.
Ich weiß nicht, wovon ihr redet.
Die brauchen wir auch nur dünne Aufstein, bisschen Salz, bisschen Zucker, bisschen Essig. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Ne? Ja, das ist schon lecker. Ja, und süß, das ist halt auch Patisserie. Ich selbst bin da relativ talentfrei. Also was das Zubereiten angeht, die Basics kannst du natürlich schon. Aber da bin ich auch ganz froh, dass ich die Annika habe, Patisserie bei uns, ne, die jetzt auf die Meisterschule geht im September, weil danach wiederkommt. Und da macht es auch Spaß, immer Sachen zu entwickeln. Und wenn das dann mal fertig ist, das kann ich mir dann auch mal ganz gut reinschaufeln. Ne?
Patisserie?
Ein Mädel, ja, genau.
Was guckst du so erstaunt?
Das heißt Patissiere.
Patissiere.
Patisseuse finde ich.
Ich sag jetzt spannend. Auch Sommelieuse.
Sommelieuse.
Sommelieren. Okay. Aber Sommelieren spreche ich auch immer falsch aus.
Wahrscheinlich heißt es Patissiere. Wahrscheinlich.
Wir führen uns jetzt ein.
Eingehässigt.
Ja, wo wir hier gerade bei Zutaten sind, würde ich sagen, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Die heißt
Allerlei. Aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Und zwar geben wir dir drei Zutaten. Eine normale, standardfunktionsfähige Küche, die Öl, Salz, Pfeffer, alle Basics am Start hat. Und ich kam nämlich Sonntag heim und habe vergessen einzukaufen und habe gefunden ein altes Stück Bauernbrot. Babyspinat, der gerade noch, geht gerade noch.
Ah, Babyspinat.
Und zwei Wienerle.
Zwei Wienerle?
Kalbswienerle.
Kalbswienerle. Ach du liebe Zeit.
Kalbswienerle ist hart zu mir.
Kalbswienerle, Blattspinat.
Mal alles Brot.
Da muss man das Rad nicht neu erfinden, ne?
Nö.
Du hast ja bestimmt ein bisschen Butter auch im Kühlschrank, oder?
Ja, das haben wir.
Ein bisschen Zwiebelchen auch, oder?
Eine halbe.
Ist das Graubrot denn schon sehr trocken bestimmt, oder?
Schon ziemlich, ja.
Schon also, ziemlich, okay.
Man braucht ein gutes Messer oder eine Axt.
Ja, da würde ich doch, dass du nicht so ein Schwitzen kommst, wenn es eh sonntags ist, dann hast du schon eine harte Woche hinter dir. Dann machst du einfach dir ein Spinatsüppchen. In Form, nimm die Zwiebel an, schwenkst den Spinat mit dazu, gibst mit ein bisschen Brühe, auffüllst mit Butter und mit dem Brot bindest, das alles noch ein bisschen abschmeckst mit Muskat, Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein Spritzer Zitrone, Limette rein. Dann mixst du die ganze Geschichte, tust das mit dem Brot ein bisschen binden, indem du das Brot reinreibst.
Also so gekrümeltmäßig?
Ja, oder halt mit einer
Maikopie,
wie auch immer. Da kannst du das ein bisschen binden. Den Rest von dem Brot tust du einfach ein bisschen grob zupfen. In der Pfanne ausbraten als Croutons. Die Würschel machst du nebenher warm. Dann isst ein Spinatsüppchen mit dem Brot Croutons und dem Wiener Würschel.
So geil.
Das kann man. Einfachste, schnellste Variante ohne.
Die ich auch hinkriegen würde. Alle Punkte erfüllt, würde ich sagen. Aber krass, eine Suppe mit Brotbinden habe ich da. Wäre ich noch nicht drauf gekommen.
Ist das ja wohl, glaube ich, das gängigste und unspektakulärste, was man daraus machen kann, aber das am einfachsten und schnellsten geht, ne?
Hauptsache,
das schmeckt und ich werde satt. Oft
ja, absolut. Wenn sie gut gemacht sind, ja, das stimmt.
Aber siehst du, hatten wir wieder die Microplane. Hast du inzwischen eine? Nee.
Nee, aber...
Ich dachte, wenn ich jetzt sage, vierkante Reibe, weißt du schon zweimal nicht, was ich meine.
Nee, ich werde die ganze Zeit hier, du brauchst diese Reibe, aber ja, ich werde sie in Auftrag geben. Ich bin jetzt bei West Wing angemeldet. Oh, jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht. Und wenn die mal einen Rabatt haben, dann gucke ich mal. Wollt ihr vielleicht diese Folge sponsern?
Aber wir haben gesehen,
erstmal du hast... danke für das, für
ja,
das Rezept.
Ja, gerne.
Wir haben gesehen, du bist vorhin mit einem kleinen Kästchen hier in die Suite 102 marschiert.
Oh, das hätte ich noch fast vergessen.
Das stimmt, da habe ich was mitgebracht für euch. Ne?
Geschenke. Aber man sieht übrigens hier, wer den Wein-Podcast macht. Ne? Also,
ja, stimmt, ja. Stimmt.
Danke.
Ich muss ja schwätzen, Alter. Ich komme gar nicht zum Trinken.
Ja, das ist ein Argument. Oha, hier kommt eine... Oha, was ist denn das für eine Truhe? Ein
Holzböckchen habe ich mal ausgeliehen.
Und kommt ein Holzböckchen.
Ich bin ja leider schon ein bisschen unterwegs. Das heißt leider, zum Glück schon ein bisschen unterwegs. Und der Jens war so nett, mir gestern zu schreiben, dass wir doch noch ein Gastgeschenk mitbringen müssen. Und sonst hätte ich euch selbstgemachte Mochis mitgebracht. Aber ich dachte mir, ich kaufe welche. Das sind ja wahrscheinlich besser als die selbstgemachten.
Nein,
also auf keinen Fall. Und da war ich heute im KDW und habe ein paar Mochis geholt, habe extra geguckt, dass alle vegan sind.
Geil.
Und das sind sie auch.
Du bist ein Schatz, danke.
Und dann habe ich einmal welche mit Erdnuss, einmal mit Kokos und Pandan und einmal mit Matcha, also mit Grüntee.
Mm. Geil. Was ist Pandan?
Pandan ist Pandan. Pandan ist eine klassische oder eine typische Zutat, zum Beispiel jetzt beim Sticky-Reis in Thailand. Mm-hmm. Sieht ein bisschen aus wie Gras. Ist halt sehr lang gewachsen halt. Ne? Und ist das, was ist denn das? Ist, glaub ich, ist ein Gras, ist ein Blatt halt, ein Pandan-Blatt.
Ah, okay.
Sieht ein bisschen aus wie Schilf. Hat halt einen sehr eigenen Geschmack halt. Ne? Also ja, wir haben das auch schon mal als Eis oder so gemacht, ne? Pandan-Eis. Nice. Muss man mögen. Ne?
Ich habe das auf jeden Fall auch schon mal gegessen, ich wusste nur nicht mehr genau.
Ganz bestimmt. Also man nimmt es auch für Reisgerichte zum Beispiel, ja. Da kommt es auch mit rein.
Ja.
Meistens zum Ausziehen, also am besten eignet sich, um draußen eine Milch zu machen. Ne? Also Milch aufkochen, Pandan rein und dann ausziehen lassen. Okay. Also jetzt so Pandan schneiden und reinmachen ist nicht gut. Weil es halt auch so ein bisschen scharf, also ein bisschen von der Struktur her, genau. Also nicht scharf vom Geschmack, sondern scharf vom Essen her, von der scharfkantig.
Ja, nice, ey. Gerade KDW, 5. Stock, nehme ich an.
Sechster.
Ey, ich war schon lange nicht mehr da, aber das ist auf jeden Fall auch eine crazy Sache, oder? Ja, wo ich da zum ersten Mal reingelaufen bin, dachte ich auch so, ja, okay, hier gibt's einfach alles. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal ein Mochi-Tasting.
Unbedingt.
Mochi.
Und das ist ja so...
Ist ja auch so eine Sache, entweder man mag es oder man mag es nicht halt. Ne? Und da gibt es ja auch... gerade bei der Mochi-Zubereitung gibt es ja auch zig Wege zum Ziel, wie man es machen kann. Halt, ne? Entweder in der Pfanne oder man macht es halt in der Mikrowelle. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Wasser, Klebereismehl. Und dann die Aromaten, die du drin haben willst, machst du rein in der Form von einer Essenz. Oder halt getrocknet. Und dann machst du halt hier dann ein Kügelchen, machst die Füllung rein. Quasi wie den Knödelholz. Dann rollst du die und dann wir setzen dann einfach einen Ring rein. Weil wir machen die Füllung gefroren rein und dann taut die quasi ein bisschen auf oder an. Und dafür kriegen die Mochis dann so ein bisschen ihre Form halt. Ne?
Und das ist, also ich bin wie gesagt asiatisch gar nicht bewandert. Das ist so ein mega gängiges Dessert in Japan.
Auf jeden Fall.
Eine Bekannte von mir hat nach den Mochis ihren Mops benannt. Der Hund heißt Mochi.
Nice.
Sehr gut.
Hallo dann Kim.
Ja, wir haben ja auch einen Mops, einen schwarzen und der heißt Heinrich.
Geil. Ja. Ich liebe Hunde, die normale Namen.
Ist aber jetzt auch schon 14, der Kamerad, ne? Also, ja.
Krass.
Hat auch schon so einen kleinen Laufwagen.
Geil.
Weil die Beinchen hinten immer so richtig mitspielen, ne? Also hat ein bisschen Arthritis. Und ja, aber es ist ja, also für uns kein Grund, deswegen zu sagen jetzt,
Nee.
Nee.
Der ist ja schon im Retreat jetzt. Im Schloss Elmau ist bestimmt nice für einen Hund.
Ja, der will auch, ne? Der hat noch, da schreien die Lebensgeister noch Juhu. Der macht noch keinen Anstand, ne? Oder irgendwie mal einen Hundehimmel hochzufahren. Der will noch ein bisschen.
Wir haben ja auch, aber auch. Unsere Hunde sind sehr fresh.
Ja,
meiner wird 4 im März und.
Meiner ist 11 Monate erst.
Pubertät.
Luigi.
Der Louis.
Ja, voll.
Ich hab's immer noch nicht kennengelernt.
Nee, doch? Nee.
Nee.
Nee, da wo wir dabei waren.
Da habe ich noch nicht gewohnt.
Da wurde von einem Labrador in den Kopf gebissen. Also.
Vom Labrador in den Kopf gebissen?
Da war der erst so 4 Monate oder so, und wir sind in so einem Park rumgelaufen, dann kam so ein Labrador-Welpe, der aber halt schon 6-mal so groß war wie er, und der dachte dann so, ich probier mal, wie es ist, und ich seinen Kopf in meinen Mund nehmen, weil der Kopf halt nur so groß war. Und er dachte so, was machst du? Und der andere hat es, glaube ich, auch nicht so richtig gecheckt, was er da macht, aber ich war auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall höchst alarmiert erstmal.
Ja, wir haben auch immer das Problem, wenn wir Gassi gehen oder Gassi fahren, ist es ja fast schon, ne? Dann auch die anderen Hunde, die uns entgegenkommen, immer alle total irritiert. Ne? Was ist das? Ja, Mann, guck mal, die bleiben stehen, wollen gar nicht hin oder zurückhalten. Ne? Ist schon, ja.
Ja, meiner ist immer irritiert von irgendwelchen Regenmäntelchen, die andere Hunde anhaben. Das findet er irgendwie nicht so spannend. Bis er selbst eins anziehen muss. So, ja, mit was fangen wir an? Mit dem...
Ja, ist das? Das müsste erst noch, das ist Kokospandang.
Kokospandang.
Ja. Ja,
stimmt das? Schon mal phänomenal.
Stimmt, ja.
Kokospandang.
Oha. Ist halt so eine Sache, ne? Mit.
Halt wie Van. Boah. Wie Vanillekipfel, bist du.
Mhm. Man mag es, dann mag es halt nicht, ne? Ich mag es auch. Es ist halt.
Schön knatschi.
Halt die Konsistenz ist das, was viele bestimmt nicht mögen, ne?
Ja, oder halt sehr mögen, ne? Wie gesagt, in Japan. Und wir haben das auch. Wir haben ja Pettifurs auch zum Schluss, da ist auch mal ein Mochi dabei, was wir halt selber machen. Kleiner, also halb so groß nur. Und ich mag das schon.
Ja, das ist gut, wenn die kleiner sind mit anderen Pettifurs, weil die sind so babbisch süß, aber ist irgendwie geil.
Und das ist im Prinzip Reismehl.
Klebereismehl, also kein normales schon vom Klebereismehl, mit Wasser, ne? Ja gut, der Zucker ist natürlich logischerweise zugefügt. Und dann machst du so einen Teig, und um den elastisch zu machen, das kannst du entweder dann in der Pfanne machen oder in der Mikrowelle abschießen. Also man sagt abschießen, immer nur so kurz, zack, 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 wieder dehnbar. Wie ist das früher, wie ist das denn, was man in die Wand geworfen hat und was dann runtergefallen ist, dieses Slatsch-Statsch-Dinger, dieses Spielzeug?
Slushy? Sagen.
Nee. Slushy, oh, ja, ich weiß, was du meinst, diese... dieser Schleim, da im Yps-Heft immer drin.
Ja, genau. So ein bisschen sieht das aus, ne? Und dann wird das quasi, ja, wie beim Bun. Eine kleine Platte gemacht, kommt die Füllung rein, und dann rollt man das ab. Dann kommt das nochmal, wird das durch Reismehl nochmal gewälzt, und dann lässt man das einfach.
Boah, ein bisschen stehen. Erdnuss ist krass. Hier, Crew. Max, Lenny.
Noch da. Ja.
Ja, danke schon mal für das
gerne
süße Geschenk.
Ja, sauber uns Pettifurs. Ich habe als ich angefangen habe, haben wir immer so kleine Schälchen noch gemacht, nämlich so kleine Mini-Desserts. Und die Annika, unsere Patissiere, hat dann auch gesagt, dass sie gerne mal Praline so machen wollte. Und ich wollte das eigentlich nie machen. Weil wenn ich essen gehe, das Letzte, was ich nach dem 7- oder 8-Gang-Menü brauche, sind irgendwie Pralinen. Ne? Also, ich weiß es nicht. Dann hat sie ja ein paar Proben gemacht, und habe ich dann überzeugt. Und es kommt jetzt auch sehr, sehr gut an. Weil wir haben so ein Butter. Das ist wirklich eine Butterbox in Form von Butter. Ich habe die auch wieder beim Philips hin.
Wie?
Das ist eine Butterbox, aber die heißt Butterbox. Also quasi, das ist ein Tellerchen, und da ist ein Porzellanbutter oben drauf.
Ach so.
Und den nimmst du dann so runter. Und da haben wir die Pettifurs draus. Wir haben auch so einen kleinen Butter als Praline. Und haben dann auch die Pralinen alle so ein bisschen, damit es halt wie ein roter Faden sich durchzieht, dann auch alles so ein bisschen asiatisch gehalten. Ne? Wie gesagt, mit Mochi und so Geschichten. Da haben wir noch ein salziges Soja-Karamell-Toffee ist mit drauf. Dann der Yuzu-Konfekt haben wir noch mit drauf. Dann diese Pandang-Praline haben wir mit drauf. Ja.
Mega lecker.
Wir wollen ja auch immer so ein bisschen, dass alles so ein bisschen gewitzt ist. Wir haben auch zum Einstieg unser japanisches Jausenbrettel zum Beispiel, so nennen wir das. Das ist ein kleines Brett, wo 4 kleine Minisachen drauf sind halt. Ne? Das kann mal ein Onigiri sein oder halt auch mal was Gebackenes oder ein Okonomiyaki mit Rindertatar.
Dieser Pfannkuchen.
Ja, genau. Aber nur halt in Mini. Also wirklich ganz kleine Geschichten. Es sind noch Bilder auf Instagram, wer es mal angucken möchte.
Sieht sehr gut aus, wir haben es vorhin schon gesehen. Ja.
Sehr lecker.
Und es macht da auch immer Spaß halt, ne?
Aber so mehr als 4 Stück können die von denen, glaube ich, nicht essen.
Nee, und wir haben die jetzt auch halbiert.
Die ballern also schon gut rein, sag ich mal.
Ja, die gibt es mittlerweile auch zu kaufen im, wie sagt man denn? Dafür kann er keine Namen nennen, ne? Die kann man, auch kaufen hier im Rewe, geeist. Ist gar nicht so schlecht. Aber da kannst du auch nur zwei essen. Ist das Matcha?
Ja.
Und was passiert denn so beim G7-Gipfel? Wie ändert sich dein Leben als Koch, wenn der G7-Gipfel stattfindet?
Also ist jetzt zum zweiten Mal auf Schloss Elmau. Am ersten Mal war ich nicht dabei. Es war vor meiner Zeit. Und jetzt, für mich ändert sich da gar nicht so viel. Weil da ist der Hauptansprechpartner ist Anton Poschek. Das ist bei uns quasi der kulinarische Direktor. Ich bin allein verantwortlich für das Luci d'Oro, also für das Gourmet-Restaurant. Das ist quasi mein Part. Einkauf, Personalbudget und alles, was dazugehört. Das tägliche Kochen halt. Dann haben wir noch 7 weitere Restaurants.
Das ist krass.
Wo zum Teil auch Küchenchefs drin sind. Retreat ist es der Sergio. In der Hauptküche ist es der Sebastian Jakob. Oben im japanischen Restaurant ist es der Rex. Und overall ist dann quasi, außer Luce, ist der Anton Poschek quasi, der für die ganzen Restaurants verantwortlich ist und einfach schaut, dass da die ganzen Strukturen eingehalten werden, die Abläufe da reibungslos funktionieren, dass vor allen Dingen die Zahlen auch im Rahmen bleiben halt, ne? Und ist da quasi Ansprechpartner für die ganzen Kollegen. Auch für mich, wenn ich mal irgendwas habe oder umgekehrt genauso auch, ist ganz, ganz wichtig. Habe jetzt auch wieder einen Mitarbeiter bei mir eingestellt, den aus seinem Team kam, der gesagt hat, du Chris, guck den an, guter Typ, ne, und wird gern zu dir, nimm den mal. Und von daher auch ist da, wie gesagt, der Anton der erste Ansprechpartner und der hat die ganze Information und der gibt uns dann weiter und teilt uns quasi ein. Ne? Und hab dem Anton auch gesagt, uns ist das relativ wurscht. Beim ersten Mal war das so, dass ich glaube wirklich dann die Crew aus dem Gourmet-Restaurant, da auch so ein bisschen dieses Staatsdinner oder was da gekocht hat, ne, und mit Unterstützung von dem Retreat-Team, was aber auch nur daran lag, dass genau in diesem Jahr das Retreat eröffnet wurde. Retreat ist das zweite Hotel eben auf dem Anwesen halt. Und dann hat quasi das Gourmet-Restaurant das gekocht. Damit ist es so, dass höchstwahrscheinlich, davon gehe ich mal aus, auch die Retreat-Mannschaft da das Menü kochen wird und wir werden da unterstützen. Oder wenn der Anton sagt, ob wir Lust haben, das Pressezelt zu machen, dann machen wir das Pressezelt. Ne? Also wir arbeiten da, wo wir eingesetzt werden. Wir kriegen da natürlich auch Informationen. Bin da auch bei den Meetings mit dabei, aber federführend macht das der Anton. Also für mich ändert sich da überhaupt gar nichts. Ne?
Wie sieht es da aus mit Security-Sicherheitsvorkehrungen? Weil bei Hendrik Otto war das,
Hendrik,
ne?
Hendrik Otto hat erzählt, dass
Obama sie im stand Adlon.
In der Küche, ja. Als Obama da war.
Das schon ist, soweit ich weiß auch gar nicht, was ich da erzählen darf, deswegen halte ich das alles relativ kurz.
Ja, ja,
noch. Rein ins Büro. Nee, also das ganz klar. Wir haben auch jetzt schon Begehungen, das ist da ganz logisch, ne? Dass da geguckt wird, dass da alles in Ordnung ist. Da steht auch die Sicherheit absolut vor allem, ne? Also vor der Kulinarik oder sonst irgendwas, ne? Oder das ist ganz klar. Und klar. Aber das ist ja, so wie das Schloss Elmau liegt, ist das ja alles da safe, ne? Vor allen Dingen haben wir ja auch die Erfahrungswerte vom ersten. Und aber wie gesagt, da bin ich zu wenig mit drin, um da jetzt irgendwie groß da was sagen zu können.
Also die werden nicht alle im Luce auflaufen abends und sagen, ja.
Nee, das überhaupt nicht. Soweit ich weiß, wird das Luce auch für einen Staatschef zur Verfügung gestellt, der seinen eigenen Koch mitbringt. Ne?
Wir nennen keine Namen.
Ja, also es ist ja, nachher erzähle ich euch einen Quatsch, dann stimmt's gar nicht, dann ist auch nicht gut, aber ja, nur was man im Meeting mal so angedacht hatte. Ist ja auch so, dass wir auch Vorgaben bekommen. Ist ja nicht, dass wir jetzt, wie man das jetzt von einer Hochzeit oder von Geburtstag oder irgendeiner anderen Bankettveranstaltung kennt, da Vorschläge schicken und die suchen sich was aus. Nein, die sagen uns schon, was da zu kochen ist. Ne?
Echt?
Ja.
Schnitzel.
Also wir hatten das letzte Mal wir hatten ja auch bei uns die Ministerpräsidentenkonferenz und da habe ich dann wirklich für alle Minister kochen dürfen im Luce. Da waren dann die ganzen Ministerpräsidenten von den ganzen Bundesländern waren halt da und dann war auch ganz klar, da war nicht jetzt, dass ich jetzt mal zeigen kann, was ein Zwei-Sterne-Koch so kocht, sondern war ganz klare Vorgabe, Kamerad, du kochst bayerisch, und dann habe ich bayerisch gekocht.
Ach krass.
Dann gab's da habe ich Schweinsbraten gemacht mit Knödel und Kraut, das weiß ich noch, bayerisch Creme haben wir gemacht und in der Vorspeise war es, glaube ich, ein Saibling, auch aus der Region mit ein bisschen gebeizten Gemüse, ein bisschen Gürkchen und sowas und wow.
Morgenbild, das Essen, deutsche Minister.
Keine VeganerInnen am Start unter Bitte, unserem
Ministerpräsidenten. Doch, klar, doch auch, das auch, das doch. Auch. Na, das haben wir ja immer, das haben wir auch im Restaurant bei uns sehr, sehr häufig. Ne? Ist auch klar, dass sich jeder fängt an, sich bewusster zu ernähren. Und wenn wir das immer vorwissen machen, ist es uns auch kein Problem. Also wir sind, können nicht zu den Küchenchefs, sage ich jetzt nicht, weil du jetzt hier sitzt. Der Philipp kann das bestätigen, weil die Jenny ernährt sich ja auch vegan, vegetarisch mittlerweile. Noch. Und da waren sie, die hält eisern durch. Und als der Philipp das letzte Mal auf Elmau war, habe ich auch für beide vegetarisch gekocht. Das macht mir überhaupt gar nichts, war noch recht angetan. Ne? Wenn wir das wissen und die Soßen kochen wir vor, glasen ein, dann ist das auch... Sag mal, über einen gewissen Zeitrahmen. Also ein Glas, meine ich, in Einmachglas, sterilisieren unter Dampf. Und dann ist das lange haltbar. Und da machen wir uns schon Gedanken. Also wir wollen nicht, dass der Gast rausgeht und dann sagt, wir haben quasi das Menü bekommen, was normal da steht, aber nur die Beilagen, die haben einfach die Hauptkomponenten vergessen, das nicht. Also wir machen uns da schon Gedanken, machen nochmal hier ein Kühe-Betsu oder so, dass wir den ganzen Kohl quasi verbrennen lassen. Die äußeren, also im Ofen schieben, dann die äußeren schwarzen Blätter wegmachen. Den aufblättern, füllen die dann wieder mit Apfel, Koriander, Zwiebelcreme. Dann haben wir so eine Umami-Bouillon dazu gemacht und auch eine Rosenkohlcreme. Wir versuchen dann auch schon Sachen zu machen, die wir dann auch selber gerne essen. Die, die sich nicht vegetarisch ernähren, aber sagen, es würde uns trotzdem schmecken, so wie es ist, obwohl wir keine Vegetarier sind. Das ist
eine sehr gute.
Noch. Ja, das macht es am meisten Sinn. Ja, noch ein bisschen frittierten Kohl obendrauf und Kimchi geht ja auch. Du kannst auch Kimchi ohne Fischsoße machen oder sonst irgendwas. Ne? Das funktioniert ja alles. Oder auch ein Somtam, so ein Papayasalat geht auch ohne Fischsoße, ne? Und das schmeckt auch genauso gut.
Ja.
Housekeeping, Post für Sie.
Ich glaube, es hat gerade geklingelt. Es ist der Secret Service, weil ich so oft absolut in dieser Folge gesagt habe. es ist doch jetzt das Housekeeping. Puh, habe ich noch ein Glück gehabt.
Post vom Housekeeping bedeutet, wir bekommen einen Umschlag gebracht und weder der Curly noch ich noch unser Gast wissen, was in diesem Umschlag steht. Ich lese feierlich vor. Hybrid Curly und Chris. Ein Tag hat ab sofort 25 statt 24 Stunden. Was macht ihr mit der gewonnenen Zeit?
Schlafen,
definitiv.
25 Stunden.
Also halt eine Stunde länger schlafen halt einfach. An allem nichts ändern, nur eine Stunde länger schlafen. Das will ich selbst machen.
Ja, keine Ahnung. Also ich würde da, wo man manchmal die Zeit fehlt, würde ich es einplanen wollen.
Beim Schlafen.
Aber zumindest. Ja, ich weiß gar nicht. Also schlafen nicht. Ich habe wirklich so eine innere Ruhe, dass ich eh immer zwischen 7 und 8 aufwache. Und ich weiß nicht.
Ich schlafe auch eh immer 8 bis 9 Stunden. Das wird sich nicht ändern, weil mein Tag eine Stunde länger geht. Aber ich glaube, tatsächlich würde ich noch mehr kochen in der zusätzlichen Stunde.
Ich glaube, das wahrscheinlich nicht. Würde mir bei manchen Sachen mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Gerade beim Essen oder so halt, ne? Dass du nicht mittags da schnell im Stehen irgendwas reinschaufelst. Das ist aber wirklich meistens so. Also wir gehen in der Regel um 12 und um 17 Uhr gehen die Kollegen essen. Ich gehe immer mal mit, mal gehe ich nicht mit. Ne? Ich bin auch mal. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie böse oder so. Ich bin auch mal ganz froh, wenn ich mal eine halbe Stunde, wo mal keiner kommt und sagt, hier Chef, gucken Sie mal, dann machen Sie mal. Da machst du halt schnell irgendwas, checkst mal deine E-Mails oder machst irgendwas anderes. Und da ist es halt meistens so, dass ich mich dann hinstelle und irgendwie was im Stehen schnell mir da einen Löffel halte. Ne? Ja. Und vielleicht würde ich mich dann doch mal hinsetzen.
Das ist doch lobenswert.
Ja, ja, ist vor allen Dingen.
Essenzeiten nämlich immer gut.
Ja. Auch so ein schönes Abschlussplädoyer, ne? Nehmt euch mehr Zeit zum Genießen.
Safe. Und zum Schlafen, dass ihr dann ausgeschlafener seid zum Genießen.
Ja, ist ja wirklich so, wenn man überlegt, manche Gäste sagen ja auch ein Gourmet-Restaurant oder ich bin immer so weg vom Gourmet-Restaurant, es ist ein Gourmet-Restaurant. Wenn jetzt du leidenschaftlich gerne einen Burger isst und gehst in einen Burgerladen, bist du auch ein Gourmet. Ne, also von daher, ja, Fine Dining, wie auch immer halt. Ne? Und sagen ja auch viele, ja, sie machen das schon gerne, aber immer so 5 Stunden sitzen, so, das ist ihnen einfach zu viel. Müssen sie ja nicht.
Nee.
Na, also du kannst ja so einkürzen, wie du willst und kannst ja auch dementsprechend bestimmst du als Gast ja das Tempo. Wir sind ja auch froh, wenn wir das relativ zügig über die Bühne bekommen halt, ne? Ist doch ganz klar. Aber jetzt haben wir ja sowieso die Sperrstunde, aber du hast es ja manchmal auch gerade auf Schloss Elmau, was auch gut ist mit unseren Konzerten. Wenn Gäste jetzt mal ins Konzert wollen und dann, bevor sie dann wirklich dann so reinschlingen müssen, dann jetzt essen sie einfach bis zum Hauptgang und dann kommen sie danach wieder und dann essen sie nach dem Konzert ihr Prädessert und ihr Dessert und ihre Petitfours und viele nehmen es auch dankend an halt. Ne?
Voll.
Und das macht ja auch Sinn, weil du gehst ja nicht jeden Tag so essen, muss man auch ganz klar sagen.
Genau, das finde ich auch.
Wir haben Gäste im Restaurant, die kommen 3-mal die Woche. Also jetzt, oder die sagen, wir sind jetzt eine Woche da, wollen 3-mal Lucci essen. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, weil wir haben ja nur das eine Menü und dann kochen wir halt dann 2 oder 3 andere. Ich versuche dann immer selber an den Tisch zu gehen. auch zu fragen, gab es irgendwas im Menü, was Sie besonders gut gefallen hat, was Sie vielleicht nochmal essen wollen?
Vielleicht alles.
Alles. Soll es nicht. Weil dann darf man nicht vergessen, wenn dann die Gäste sagen, ja, sie hätten gern anderen Fisch oder so, oder vielleicht am liebsten Wolfsbarsch. Ja, und hast ihn ja nicht auf der Karte, dann bestellst du halt einen Wolfsbarsch, dann hast du auch den Anspruch, was du dir vorstellst, was du haben möchtest, und dann kommt da so ein 2-3-Kilo-Tier, dann schneidest du da 2 Orangen ab und was machst du dann mit dem anderen halt? Ne? Mhm. Dann wandert er entweder rüber in die Hauptküche oder wir gucken halt, dass wir an dem Abend vielleicht noch das irgendwie bei anderen Gästen mit aufschreiben, halt, hast du da schon freie Hand, ne? Aber so schnell kriegst du die Sachen auch nicht immer ran.
Klar. Ja. Aber das finde ich auch ein sehr weises Abschlussplädoyer. Leute, nehmt euch Zeit zu essen. Vor allem, wenn ihr im Schloss Elmau seid.
Ja.
Und wir hoffen, wir schaffen es mal in unserem Leben dorthin. Vielleicht werde ich ja mal Ministerpräsident noch. Dann sehen wir uns.
Ja, das muss ja nicht. Nein, es ist schon, um Gottes Willen. Gerade hier über den Philipp.
Voll. Nee, das klingt auf jeden Fall mehr als eine Reise wert zu sein. Und es war sehr interessant heute. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und die Reise auf dich genommen hast.
Ja, lieben Dank. Auch danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel genuschelt.
Überhaupt nicht.
Und mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich war ja ein bisschen im Vorteil. Das ist ja, habe ja logischerweise im Vorfeld den einen oder anderen Podcast mir angehört. Und dann hat man ja das Gefühl, das kennt ihr wahrscheinlich auch von eurer Lieblingsserie, dass man sich kennt. Dass man sich eigentlich schon kennt, ne? Obwohl man sich ja noch nie gegenüber gestanden hat. Halt, ne? Voll. So ging es mir zumindest heute halt. Ne? Wie gesagt.
Das freut uns sehr.
Das ist doch schön.
Das würde ich mal sagen.
Ja, Prost. Zum Wohle.
Zum Wohle.
Prost. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Und bis bald in den Bergen.
Jo.